Ich freue mich, Erfolg vermelden zu können. Unsere geheime Mission, Jeff Keighley Stück für Stück seine eigenen Shows wegzunehmen, läuft wie am Schnürchen. Auf dem Summer Games Fest 2026 positionierte sich unser Top-Agent 00 Halley taktisch so unfassbar klug direkt hinter Fumito Ueda, dass der Last Guardian-Schöpfer nachgerade zum Statisten in dieser glorreichen GameStar-Show schrumpfte. Wobei, okay, Uedas neues Spiel sah echt interessant aus. Dazu kommen wir gleich. Denn es gab beim Summer Game Fest vieles zu bestaunen. Vom Schlussakt des Final Fantasy VII Remakes über Guild Wars 3 bis hin zum eigentlichen Highlight dieser Show, über das aber mal wieder keiner redet. Das wollen wir nun ändern. Ich bin Micha und hier bei mir sitzt der Strippenzieher im Hintergrund. Er ist der Chefredakteur der GameStar. Herzlich willkommen, Heiko Klinge.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ebenfalls mit dabei ist meine liebe Kollegin, die sich beim Summer Game Fest schauen nicht mal Schokobrezeln aus der Küche holen konnte. So spannend war es nämlich. Herzlich willkommen, AK.
Hallo.
Hallihallo. Und last but not least, unser Experte für Actionspiele aller Art und Ostfriesland, wie auch immer diese beiden Welten zusammenpassen. Hallo, Paul.
Moin.
So. Lasst uns direkt in Medias Res gehen und zu unseren Showcase-Highlights kommen. Es war ein Showcase der dritten Teile unter anderem. Und über drei dieser dritten Teile müssen wir jetzt zuallererst sprechen. Nämlich begonnen bei Final Fantasy VII Revelation. Der dritte Teil des Final Fantasy VII Remakes. AK, wie glücklich macht dich, was du da gesehen hast?
Ich bin so glücklich. Ich habe endlich unseren Ebo-Vampir-Boy gesehen. Er war unterwegs. Und ich habe endlich die Highwind gesehen. Und Sid ist wieder da. Und ich bin tatsächlich, war ich wirklich überrascht, dass wir so viel konkrete Informationen bekommen haben. Und ein Deep Dive. Und ihn, also, weil... Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzten Trailer erinnert für die anderen Remake-Teile, aber das war immer nur so, ah, guck mal, eine Blume, ah, guck mal, eine Feder, ah, guck mal, es ist schon wieder diese Stadt. Und man konnte halt nicht wirklich erfahren, worum es geht. Und beim ersten Mal war das noch cool, weil da dachte man, oh, krass, wie das jetzt aussieht. Das letzte Mal, als ich Cloud gesehen habe, war der dreieckig. Aber jetzt ist es halt so, ja, okay, ich weiß ja mittlerweile, dass es gut aussehen wird, aber was erwartet mich denn? Und ich muss sagen, am Anfang, als das erste nur gezeigt hat, dachte ich so, ah ja, cool, hätte ich jetzt gerne mehr gesehen. Dann haben sie einfach noch was draufgesetzt. Ich so, oh, krass, ich habe noch mehr erfahren. Und dann haben sie noch was draufgesetzt. Und das hat mich erfreut.
Sie haben ja sogar damit kokettiert, ne? Ja. Also, sie haben ja sogar den Trailer an der Stelle abgebrochen, an denen man normalerweise Trailer abbricht, nämlich ein großes Monster erscheint und ja, der Creative Director, beziehungsweise der, wie heißt das, der Executive Producer, auf jeden Fall der Chef von Sianze, sagt dann, nö, wir machen einfach weiter und lässt dann halt das Riesenvieh dann die Kanone zerstören. Das war schon sehr, sehr smart. Aber es war auch tatsächlich in dem Fall ja Teil der Strategie, halt sofort mit allem rauszugehen, weil das Spiel erscheint ja schon im Frühjahr 2027. Hätte ich nie mit gerechnet. Und vor allen Dingen erscheint es dieses Mal auch auf allen Plattformen gleichzeitig. Also PC, Xbox, PlayStation und vermutlich auch Switch 2. Also das ist schon ziemlich krass.
Ich hatte mich auf Warten eingestellt. Ich habe auf Final Fantasy 15 700 Jahre gewartet. Ich hätte auch auf den letzten, das ist ja der letzte Teil jetzt. Ja. Das ist ja dann Ende. Schluss mit lustig. Das war's.
Ja, dann können Sie endlich das Final Fantasy VI Remake machen, auf das wir eigentlich warten schon die ganze Zeit. Heiko, was glaubst du, warum Sie diesen simultanen Release jetzt machen auf alle Plattformen? Normalerweise war es ja immer so, ja, ey, das kommt jetzt erstmal für die PS5 und dann, wenn ihr alt und gebrechlich seid, für den PC.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da kann ich auch nur spekulieren, aber der Markt ändert sich ja gerade. Und Square Enix hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt. Ich denke mal, die werden einfach für Teil 1 und 2 noch einen Exklusivday mit Sony gehabt haben, der jetzt ausgelaufen ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, die bringen ja mittlerweile selbst ihre 2,5D JRPGs direkt auf Steam raus. Das ist denen mittlerweile gerade alles wurscht. Und ein zweiter Teil meiner, wie es so schön heißt, Educated Guesses, wie die coolen Kids sagen. Das haben wir jetzt auch bei einem Forza Horizon 6 gesehen. Ich denke einfach mal, dass sich die Hersteller jetzt schon darauf vorbereiten, dass sie auch schon die nächste Konsolengeneration mitdenken. Das heißt, der PC wird bei vielen dieser Produktionen jetzt schon die Lead-Plattform sein, um eben auch Next-Gen-ready dann zu sein, wenn dann, keine Ahnung, in eineinhalb, zwei Jahren dann die nächste Konsolengeneration ansteht.
Ja, und wenn Project Helix ja wirklich nur ein PC ist, die neue Xbox sozusagen, ne, wo man ja munkelt, ja, es sei einfach keine Konsolenplattform mehr, sondern einfach ein PC, so wie die Steam Machine auch und sowas, wäre es ja unsinnig.
Genau, das ist auch gerade wurscht,
zu entwickeln. Ja, genau. Paul, was machen diese riesigen Kaiju-Monster, die Weapons, die gab es ja früher schon in Final Fantasy, was machen die mit deinem Monster-Hunter-Herz, wenn du das siehst?
Sie sagen mir, dass ich jetzt mal die drei Teile mal alle am Stück nachholen sollte. Ich habe tatsächlich in meinem Leben keine Minute Final Fantasy gespielt.
Dann wird's Zeit.
Und es wird, glaube ich, jetzt richtig Zeit.
Ja.
Wir hatten gerade schon, ich bin halt, also JRPGs ist ein Blindspot von mir. Hätte ich aber Bock drauf. Wobei natürlich hier das Kampfsystem mit dem rundenbasierten doch wieder ganz anders ist als bei Monster Hunter. Aber nicht rundenbasiert.
Du kannst
guck mal, so viel weiß ich über diese Serie.
Es ist aktiv und du kannst es aber pausieren.
Ah, achso. Und es soll noch flüssiger werden, haben sie ja gesagt. Sie sagen, es ist die Perfektionierung dieses Final Fantasy VII Remake-Kampfsystems. Da muss ich aber inzwischen aufpassen. Es gibt ja für jedes Ding eigene Kampfsysteme inzwischen bei Final Fantasy. So, aber das, was sie mit dem ersten Teil des Remakes begonnen haben, soll jetzt hier perfektioniert werden. Mal gucken. Ne, was es heißt, noch flüssigere Wechsel zwischen den Leuten haben sie angedeutet, ne, zwischen den Partymitgliedern im Kampf, so Vincent, Tifa, Cloud, zack, zack, zack. Ne.
Fand ich, war aber auch eigentlich schon.
Also war aber auch schon, genau. Wie willst du das noch, also was wollen sie dann jetzt noch, genau, noch mehr machen?
Also sie haben ja angedeutet, und das sieht man jetzt tatsächlich exakt in der Szene, die wir jetzt hier auf dem Monitor gerade haben, also dass diese Combo-Angriffe wohl noch intensiver werden sollen. Hier sieht man jetzt was, wo dann eben dein Emo-Schlumpf und der Vincent, genau.
Dein Emo-Schlumpf.
Der Emo-Vampir und
Sid.
Genau, Sid quasi eine gemeinsame Attacke dann eben auch durchführen. Und so Kombos gab es zwar schon im Vorgänger, aber hier sieht es nochmal ein Stückchen ausgebaut aus.
Ja. Der letzte Aspekt, bei dem ich ein bisschen gestutzt habe oder schmunzeln musste, kann man fast sagen, ist, als sie gesagt haben, das wird die größte Open World, die wir bislang gebaut haben. Und jetzt muss man ja sagen, Final Fantasy VII Rebirth, nee, was war das letzte? Rebirth. Ja, Remake, Rebirth, Revelation, hatte ja auch schon eine Open World. Aber die war halt, sagen wir mal, sehr uninspiriert befüllt mit, hey, kletter da drüben noch auf einen Turm, ne, sammel mal hier im Vorbeireiten mit dem Chocobo die Ressourcen ein, dann schaltest du da durch den Turm noch irgendwie ein paar Sachen frei, wo du dann diesen Essbar-Krimskrams da noch einsammeln kannst. Aber so eine richtig tolle Open World, außer in grafischer Hinsicht, war es eben nicht. Und wenn es jetzt noch mehr davon gibt, müssen die sich doch was einfallen lassen, um diese Welt irgendwie sinnstiftender zu füllen, oder? Oh, AK, ich sehe an deinem Gesichtsausdruck schon, wahrscheinlich nicht, ne?
Ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte es cool gefunden. Also ich meine, sie haben ja auch am Anfang eher so ein bisschen mit so offenen Bereichen gearbeitet, im allerersten von den Remakes. Da hast du ja diese
Furchtbar, so furchtbar.
Und da hattest du ja auch diese Schläuche, wo du da so durch diese Autobahntunnel durchgelaufen bist und dann musstest du wegen irgendwas zurück. Und jetzt muss ich wieder durch diesen scheiß Tunnel. Ja, okay, na gut. Weil, also, versteht mich nicht falsch, ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel auf dieses Spiel. Ne? Und ich werde das natürlich auch sofort spielen und kaufen und alles tun. Aber ich glaube, es hätte die Open World nicht gebraucht. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was es brauchen würde, damit es eine bessere Open World hat. Weil ich glaube, weiterhin braucht die nicht. Ich wäre happy gewesen, wenn ich einfach linear da rumlaufen könnte und meine Geschichte erleben.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es im dritten Serienteil weniger negativ auffallen wird, aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube nicht daran, dass sie die irgendwie sinnvoller füllen.
Nee.
Das ist nicht zwingend eine Stärke von japanischen Open-World-Spielen, sie mit irgendwie crazy Storytelling zu füllen. Habe ich selten erlebt zumindest. Aber dadurch, dass sie ja jetzt die gesamte Bewegung deutlich flüssiger machen. Also du hast jetzt dein Flugschiff, wie
heißt? Die Highwind.
Die Highwind. Und du hast ja auch dezent von Zelda inspirierte, ich springe aus dem Flugschiff und einfach wohin ich möchte. Und dadurch wird wahrscheinlich einfach die gesamte Navigation durch die Open World viel, viel unkomplizierter, weniger nervig. Und du gehst einfach dahin, wo du hingehen möchtest. Wäre natürlich schön, wenn sie auch Sinnstiftendes da reinsetzen. Aber wenn man ehrlich ist, Final Fantasy VII hatte ja im Prinzip auch eine Open World am Ende. Das Spiel, ne, das klassische japanische Setting. Du fängst an ganz klein, dann wird die Welt immer größer und am Ende kriegst du irgendwas zum Fliegen und kannst über die gesamte Map halt fliegen. Und das eskalieren sie jetzt halt direkt in 3D. Und das finde ich eigentlich eine sehr charmante Idee. Das haben wir nämlich tatsächlich ein paar Mal öfter gesehen beim Summer Game Fest, dass im Grunde genommen was sehr Oldschooliges genommen wird und dann moderner Spin reingebracht wird. Und das finde ich eigentlich schön. Also
das stimmt, weil das war nämlich genauso bei Xenoblade Chronicles X. Wo du auch diesen Mech hattest hinterher und damit rumgeflogen bist. Und da war es auch nicht schlimm, dass in der Welt nichts war außer Monster, weil ich habe die ja eh nicht gesehen, weil ich bin ja rübergejettet. Und solange ich jetzt nicht irgendwo am Arsch der Heide quasi runterspringe und da dann ewig rumlaufe, wird es wahrscheinlich nicht so auffallen. Und ich kann das wahrscheinlich auch einfach dann überspringen und einfach irgendwo hindüsen.
Ja. Ich hoffe ja ein bisschen, dass wir es mit coolen Bosskämpfen noch machen. Also ja. Mit den Weapons bietet es sich ja an.
Ja.
Und das ist ja auch eine Final Fantasy-Tradition, dass es halt immer noch einen Endgame nach der Story gibt, wo es dann besonders harten Bosse gibt, die du aber auch erst finden und entdecken musst. Und dann kann die Open World vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sinn ergeben.
Ja, letzter Gedanke. Mal schauen, wo die Story hinläuft. Wir wollen jetzt nicht spoilern über Rebirth, aber es ist ja schon, es gibt Andeutungen in Rebirth, dass es vielleicht einen anderen Verlauf nehmen könnte in Teilen, als das wir ihn schon kennen aus dem Original. Ja, es ist schon, genau, aber wie weit gehen sie damit, ne, in bestimmten Aspekten und Tragödien oder eben nicht, die man erlebt in Final Fantasy VII? Das wird nochmal spannend. Also, trauen sie sich wirklich am Ende nochmal einen komplett anderen Weg zu gehen? Vielleicht in manchen, ich muss es so nebulös sagen, weil ich einfach nichts spoilern möchte jetzt, aber das wird nochmal ein spannender Aspekt. Alle, die es kennen, wissen, worüber ich rede.
Sehr lieb von dir. Ich hätte es eiskalt gespoilert. Das Spiel ist über 20 Jahre alt.
Ja, aber man weiß ja nie. Ne? Wir sind noch bei GameStar.
Ich habe es noch nicht gespielt.
Ja. Also. Hier, Paul, stimmt. Jetzt haben wir es dir gespoilert. Genau.
Ja. Community ist uns wurscht, aber Paul wollen wir nicht spoilern.
Nein, Paul darf nicht gespoilert.
Da haben wir Sorgfaltspflicht.
Ja.
Genau. So, wir machen weiter mit dem zweiten, dritten Teil dieses Summer Game Fests, nämlich Guild Wars 3. Es lebt. Da fällt uns gleich das Studio auseinander. Nein, es ist ein Fax gekommen. Ich dachte schon, uns bricht hier die Kulisse zusammen. So ging's mir gerade auch. Weil ich dieses Druckergeräusch, wir haben diesen kleinen Drucker hier im Studio stehen, der uns Community-Faxe schickt. Und ich würde sagen, AK, walte deines Amtes und lies es gleich vor, was da reingekommen ist.
Sehr wohl. Wir haben einen Fax von Zündfunken bekommen. Dankeschön, dass ihr und natürlich auch das komplette Team im Hintergrund so fantastische Arbeit macht. Herzchen.
Dankeschön.
Danke
dir. Geben wir direkt Herzchen zurück. Zweieinhalb.
Zweieinhalb Herzen zurück.
Oh, jetzt habe ich gezeigt, wie alt ich bin. Ich mache mein Herz so. Entschuldigung. Ich bin cooler Dings.
Ich habe das noch nie so rumgemacht, aber.
Ja, nein, wenn ich das so mache, zeige ich damit, dass ich offensichtlich Millennial bin.
Oh.
Und dann gibt es, wenn man neu und cool ist, dann gibt es den hier. Und dann hier, aber der ganz neue ist jetzt so.
So. Viele, viele Wege gibt es, ein Herz zu formen aus vielen verschiedenen Fingern, die der Mensch hat. Guild Wars 3 hingegen ist ein Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen. Wie gesagt, es lebt. Das war ja ein Spiel, was schon durchaus lange heiß erwartet wird und ersehnt ist, weil sich die Leute einfach, ne, Guild Wars 2 immer noch sehr beliebt, inzwischen als Basisspiel kostenlos spielbar, Erweiterung kann man dazu kaufen, nach wie vor ein Spiel, was ohne Abo spielbar ist, ein MMO mit jeder Menge Inhalt, aber du musst nicht mal monatlich dafür zahlen, also deswegen auch noch sehr beliebt. Und jetzt haben wir endlich einen neuen Trailer davon gesehen und sogar eine Ankündigung eines Beta-Tests im Herbst 2027.
So.
Also in anderthalb Jahren.
Ja, sonst beschweren wir uns ja immer, dass Ankündigungen so kurzfristig sind und die so in einem Jahr, in anderthalb Jahren ist unsere Beta.
Ja.
Toll, danke.
Ja, genau, bringt mir wenig. Ja. Erstens, es sah super aus. Ja, also was man im Trailer sieht, diese Welt, dieses Malerische, das war ja früher schon eine Stärke von Guild Wars, einfach diese Panoramen, wie schön diese Welt aussah, jetzt nochmal eine Ecke draufgelegt. Plus weiterhin wichtig, oder eine der wichtigsten Sachen für sie, Traversal, das Bewegen durch die Welt, ne, wo du halt reiten kannst, Reittiere wie in Guild Wars 2, auch wieder wahnsinnig wichtig, auch wieder wahrscheinlich zum Freischalten im Endgame. Oder Bewegungsmethoden an Wänden entlang und man konnte sogar im Trailer sehen, wie jemand einen Berg hochrennt. Ja. Einfach senkrecht den Berg hochrennt.
Das ist Gang-Gameplay.
Und auch gleiten und so. Ne? Und sie halten am Geschäftsmodell fest. Also es soll wieder nach wie vor quasi ohne Abo sein.
Ja.
Und ja, spannend. Also ist ja nicht das einzige MMO-RPG, was zurückkehrt. Und da kommen jetzt zwei, mit auch mit Iron 2 wurde ja angekündigt.
Für September, auch. Genau.
Also das sind zwei Spiele, die in ihrer Hochzeit echt groß waren und echt erfolgreich. Und das kann echt ein bisschen auch so eine ja, Revitalisierung von MMOs werden. Und die haben es auch bitter nötig, wenn wir ehrlich sind.
Ja, nicht nur eine Revitalisierung, sondern was sie ja versprechen, und das ist ja sehr vollmundig hier von ArenaNet, ist die moderne Evolution des MMOs. Ne? Dieses Actionreichtum, sie sagen, es ist ein Action-Adventure-MMO-RPG, also schon ein Online-Rollenspiel, aber mit sehr starker Action-Adventure-Ausrichtung bei der Entdeckung dieser Welt. Und auch was das Kampfsystem angeht, ne? Es ist ein actionreiches Kampfsystem, das Wert auf ein strategisches Zusammenspiel aus Positionierung, Bewegung und klug eingesetzten Fertigkeiten legt.
Sie sagen Zitat aber auch, sie betonen auch, dass man Solo gut spielen kann wieder.
Ja, das ist aber das sehr wichtig auch.
Auch noch interessant. Mhm. Naja, also wenn es einem Studio oder einem MMO-Studio gibt, dem ich dann einen gewissen Vertrauensvorschuss gewähre, dann ist es wirklich ArenaNet, weil Die haben es schon zweimal gemacht. Die haben zweimal das MMO-Genre gewissermaßen revolutioniert. Sowohl was das Geschäftsmodell angeht, sowohl was die Technologie angeht. Ne, Teil 1 mit diesem sehr starken instanzierten System und den Hubs, das war. Und in Teil 2 ja wirklich, auch, wo sie auch dieses Eventsystem ja reingebracht haben, dass in dieser Welt auch ständig etwas passiert und ständig irgendwo Action ist, an der du eben teilnehmen kannst oder auch nicht. Also das war schon, und auch beim Kampfsystem waren sie auch beide Male dabei, wo man sagt, okay, das ist schon was Neues. Das geht weg von diesem, ich sag mal, sehr klassischen Thema, wie es eben World of Warcraft eben macht, ne? Mit dem, ich drücke einfach die Tasten und führe sie nacheinander aus. Also,
ja.
Also als Julius und Felix gestern drüber gesprochen haben, was eventuell kommen könnte, und Felix angesprochen hat, dass es ja eventuell mit Guild Wars weitergehen könnte, hat Julius noch gesagt, mach keinen Spaß, wir MMO-Spieler warten wirklich auf jeden Krümel.
Ja.
Und das trifft es ja jetzt. Und das ist ja ein Kuchen. Also wir wissen ja, dass das halt nicht einfach nur ein Krümel ist. Und ich freue mich tatsächlich für die MMO-Spieler, weil ich muss bei Guild Wars muss ich immer an Petra denken, unsere Kollegin. Und was du auch gesagt hast mit den Events, weil als ich früher Praktikantin war, habe ich immer die Artikel geschrieben mit, jetzt, das sind alle Weihnachts-Events, das sind alle Events. Guild Wars war immer dabei. Guild Wars hatte immer irgendwas. Und den wichtigsten Punkt habt ihr noch nicht angesprochen, deswegen muss ich euch darüber informieren. Ganz am Ende, bei dem großen Panoramablick, hat man einen Bärenritter gesehen.
Jetzt schon 10 von 10, ne?
Oh, ja, Bärenritter.
Okay. Bärenritter.
Schlagen alles.
So. Ganz interessantes Detail bei Guild Wars 3 war allerdings noch, dass sie es nur für PC und PlayStation 5 angekündigt haben.
Aha, was fehlt da?
Ja. Die Switch.
Switch, ja.
Handy haben sie auch nicht erwähnt.
Ja, genau.
Das ist ja interessant.
Geh mal mit der
also,
Zeit.
Auch da, wir wissen nach wie vor nicht, Project Helix, gibt es die Gerüchte, dass es quasi ohnehin eine Art PC ist. Also Kann sein, dass sie ja sagen, ach komm, Xbox schreiben wir nicht mal hin, das ist dann eh
die. Das spart Buchstaben, ne? Man muss ja auch gucken, so ein Trailer wird immer teurer.
Aber ich fand es zumindest bemerkenswert, dass es nicht auftauchte.
Ja, tatsächlich. Mal schauen, was am Ende dahinter stecken wird. Auf jeden Fall ein super spannendes Spiel. Nicht nur für MMO-Fans, glaube ich, gerade weil es solo auch spielbar sein wird. Und weil sie ja dasselbe Versprechen wieder machen, wie beim zweiten Teil und wie schon beim ersten Teil. Einfach jede Menge Inhalte reinzustopfen. Und vielleicht, das weiß man jetzt noch nicht, aber ich würde es denken, weil es mit zum Erfolgsrezept von Guild Wars 2 gehört hat, diese horizontale Progression auch wieder wirklich konsequent durchzuziehen, dass es nicht ist wie in anderen MMOs. Jedes Mal, wenn ein neues Add-on kommt, ist deine komplette Ausrüstung Schrott. Und dann kannst du sie komplett neu erfarmen, bevor du da überhaupt wieder irgendwie eine Schnitte kriegst. Sondern wenn du wirklich gute Ausrüstung hast, bleibt die einfach wertvoll. MMO-Spielern explodiert immer noch der Kopf, wenn sie von einem Spiel kommen, wo sie das anders kennen. Und in den meisten ist es eben so, dass diese Grind-Spirale, diese Gear-Spirale jedes Mal wieder neu dreht. Und hier ist es halt nicht so. Stattdessen machst du im Endgame ganz andere Sachen, schaltest andere Sachen frei, einzigartige Reittiere, neue Bewegungsmöglichkeiten, der weite Sprung fürs Pferd oder sowas. Also ganz andere Philosophie, diese Welt zu erleben und zu erkunden, die aber eigentlich eine viel, also ich finde, die ist cool. Ja, viel besser. Viel besser als dieses ewige Gegrinde. Auch wenn es auch Spaß macht irgendwie. So, das war Guild Wars 3. Und der dritte Teil, über den ich reden möchte, da habe ich euch nur Surprise in unsere Notizen reingeschrieben, weil das Spiel ist, über das ich unbedingt sprechen möchte.
Aber mit einem Zwinker-Smiley. Und da war ich mir nicht sicher, ob du dich wirklich freust oder nicht.
Doch, das freue ich mich wirklich.
Weil so ein Zwinker-Smiley kann ja immer in verschiedene Richtungen gehen. Ja.
Surprise, es ist StarCraft Mobile. Nein, der dritte Teil ist Attack on Titan 3. Weil das war, als ich heute Morgen die Trailer so durchgescrollt habe, die Trailer-Zusammenfassung auch auf unseren Websites, auf GameStar und Co., habe ich halt gesehen, ne, so Final Fantasy, ja, okay, Guild Wars, Attack on Titan 3, ich dreh durch. Weil ich ich bin kein Anime-Fan oder ich kenne mich da nicht gut aus, aber so Attack on Titan gesehen zu haben, ist halt wie den FC Bayern zu kennen, das kennt man halt, ne, weil das einer der großen, bekannteren, bekanntesten und auch am besten gemachten Animes einfach ist. Und ich habe damals das Attack on Titan 2 einfach mal gespielt, um zu gucken, wie das umgesetzt wird, weil es geht darum, dass so riesige Titanen, also riesige Menschen quasi, da die Menschheit überfallen sozusagen mit vielen Twists und Turns, was die Geschichte angeht dann später noch. Und die kleinen Menschlein wehren sich gegen diese Riesen, indem sie so Jetpack-ähnliche Geräte sich aufschnallen und sich wie Spider-Man mit so Greifhaken an Wänden emporschnalzen, an Gebäuden und an diesen Riesen, um ihnen dann irgendwie mit dem Schwert in den Nacken zu hauen.
Sie sind das Essen und wir sind die Jäger.
Genau. Und das war im Spiel richtig witzig umgesetzt, weil dieses Rumgefliege um diese riesigen Titanen, das hat einfach Laune gemacht. Es war ein Singleplayer-Game und da habe ich schon gedacht, Mensch, wenn sie das jetzt einfach nochmal in gescheit und besser machen würden, weil es war schon ein bisschen clunky und es war jetzt auch technisch nicht auf allerhöchstem Niveau, ist der dritte Teil, wie wir jetzt im Trailer gesehen haben, vielleicht auch nicht unbedingt. Also das sieht auch immer noch ein bisschen Low-Poly-Look-mäßig aus, zumindest für heutige Verhältnisse. Aber allein dieses Rumschnalzen mit diesem Fluggear und dann auch die komplette Story durchzuspielen, inklusive dem, was am Ende passiert.
Depression Quest.
Auch das Ende ist ganz schön dark tatsächlich und ganz schön übermächtig. Also da wird's mal spannend. Ist auch, glaube ich, einer der ersten Kommentare gewesen unter dem Trailer auf YouTube. Ich bin mal gespannt, wie sie damit umgehen, gameplay-technisch, weil da hast du mit deinem Schnalz-Chatback nicht mehr groß eine Chance mit dem, was am Ende da passiert.
Sie haben ja gesagt, von Anfang bis Ende, ne?
Ja, soll die gesamte Geschichte erzählen. Die komplette Geschichte.
Also ich würde sagen, ich finde es von der Grafik, also von der Optik her, aber sehr passend, weil die meisten Anime-Umsetzungen ungefähr so in dem Stil sind. Du hast zum Beispiel auch ein Naruto Shippuden, du hast die One Piece-Sachen, Dragon Ball zum Beispiel auch. Genau, die sind alle so in diesem Stil gehalten. Dann hast du die ganz andere Sachen von Sword Art Online, aber das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Also ich finde, es reiht sich sehr schön ein, so von dem, was man so erwartet von den Umsetzungen.
Ja, ich war jetzt auch nicht abgeschreckt oder so. Es kommt ja auch von diesem Zeichentrick-Anime-Stil. Mhm. Also bin gespannt. Ich freue mich darauf.
Also man muss die ersten beiden Teile nicht gespielt haben, um da das volle Ding genießen zu können.
Du musst, wenn man die Story nachspielt, musst du wahrscheinlich nicht mal den Anime gesehen haben.
Den habe ich tatsächlich teilweise gesehen. Witzigerweise habe ich, als ich den Showcase gesehen habe, ich habe den mit meiner Freundin zusammengeschaut und die ist riesen Fan von dem Anime, hat aber sonst überhaupt nichts mit Action-Games am Hut, aber sagte sogar da hätte ich Bock drauf.
Aber ich kenne mich null aus mit Anime und schon auch nicht mit Attack, hat die nicht irgendwie auch wieder so 53 Staffeln?
Naja, es hat 5 Staffeln, von denen die fünfte zweigeteilt ist, also nah dran.
Es ist nicht so wie Dragon Ball oder
One Piece ist in der Produktion bedeutend aufwendiger auch nochmal gewesen und dementsprechend auch teurer.
Das heißt,
das ist so ein bisschen so wie die Sachen, die UFO-Table zum Beispiel macht.
Okay, das heißt, es ist in der Theorie auch wirklich umsetzbar, dass sie die Geschichte in einem Spiel so erzählen, dass man es auch halbwegs nachverfolgen kann, weil ich weiß es von den anderen Anime Spielen, da ist es ja häufig so, ja, wir erzählen auch die komplette Geschichte und da hast du dann meistens immer nur irgendwelche Zwischensequenzen, die du halt nur checkst, weil du halt Folge 357 in Staffel 24 gesehen hast.
Kann auch sein, ne? Wer weiß, wie sie es jetzt lösen dann am Ende. Plus, es ist ja auch so, dass das Ende jetzt nicht unbedingt das beliebteste war. Selbst der Mangaka, der Autor von Attack on Titan, hat inzwischen gesagt, das Ende gefällt ihm nicht mehr. Oh. Ich denke nicht, dass sie es fürs Spiel jetzt umschreiben werden. Das wäre ein bisschen gewagt.
Ach du, vielleicht kann er das ja machen. Also es gibt ja auch durchaus Manga und Anime, wo Filme und Manga und Stimmt. Anime völlig verschiedene Enden haben. Also, ich habe vergessen, wie das heißt. X heißt es, glaube ich. Das ist das mit den Erddrachen und den Luftdrachen. Da hat der Anime ein anderes Ende als der Film und das Manga. Der Manga hat noch gar kein Ende, wenn ich mich richtig erinnere. Also, es wäre möglich. Es wäre möglich.
Game of Thrones bekommt bestimmt auch ein anderes Ende in den Büchern.
Weißt du? Ja, oha, okay, wow. Das war der dritte Teil, aber es gab noch viele andere Dinge zu besprechen und zu bestaunen bei diesem Summer Game Fest. Und los geht's mit einem Remake, dem der Code verloren gegangen ist, zum Glück nur im Titel. Denn es ist Resident Evil Veronica, das Remake von Resident Evil Code Veronica, wie es ursprünglich hieß. Claire Redfield kehrt zurück und AK ist glücklich, glaube ich.
Ja, Veronica, der letzte Star. Also ich finde, ich habe mich mega gefreut. Also ich muss sagen, als ich die Oma gesehen habe, dachte ich schon so, das ist ein Resi-Spiel. Weil ich muss sagen, also Resident Evil, also auch mit der Engine und so und die Art, wie die Gesichter machen, das Oma. Muss...
Ja, weil die, es ist ja in Paris, ne? Ja. Und eine französische Oma ja. öffnet die Tür, sagt als hier? Du da klingelst.
Ja.
Ja. Und ja, die sieht schon, die sieht halt jetzt so ein Resi-Gesicht.
Das ist ein Resi-Oma.
Ich finde, die sieht aus wie eine Resi. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass sie sich gleich umdreht und irgendwie so 15 Pestbeulen im Gesicht hat oder so. Auch so mit der, die Art, wie das Licht fällt und so. Aber ich freue mich mega. Vor allen Dingen, ich bin aber auch so ein bisschen gerade geprimed auf Resi und die ganzen Sachen. Natürlich wegen unserer Kollegin Magdalena, die gestern, glaube ich, halb München zusammengeschrien hat.
Ich habe gehört. Also. Ja.
Ich meine, ich habe es gespürt, so eine ja. Vibration.
Es war eine Erschütterung in der Macht.
Ja, genau.
auf der anderen Seite hat aber auch, habe ich auf der GameStar gelesen, dass Kollege Dimitri Hallay auch gerade erst Code Veronica nochmal durchgespielt hat auf Ultra Platin
Super Mega. Der macht gerade Speedruns in Resident Evil auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad und ich weiß nicht warum.
Ja, weil der keinen Spaß im Leben haben möchte, offensichtlich.
Aber das ist halt Training für seine Undercover-Mission, die er hat im Summer Game Fest und so.
Das ist richtig, damit er alles finden
kann. Damit er hinter Fumito Ueda sich so richtig reinsneaken kann dann ins Kamerabild.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall richtig cool, weil ich mag die alten Resis und die älteren Resis, aber die sind halt clumsy as fuck. Und ich bin großer Fan davon, wie die Resi-Teile geremaked werden. Weil ich finde, die sind immer richtig gut geremaked. Es macht immer Spaß. Da sind immer smarte Quality-of-Life-Verbesserungen drin. Da sind auch kluge Ergänzungen drin. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt einfach noch eins gibt.
Ja, Achtung, wichtige Frage. Glaubst du, dieser Trailer ist ja komplett in der First-Person-Perspektive. Mhm. Glaubst du, es wird ein First-Person-Remake auch wirklich werden oder wird es in der Third-Person spielbar sein, wie es sich gehört?
Ich weiß nicht. Also ich meine...
Why not both? Das war ja jetzt in den letzten Serienteilen auch, dass man es sich aussuchen konnte, ob es Third-Person oder First-Person war.
Ja, also ich glaube, ich meine, dadurch, dass jetzt alles so in der ersten Perspektive, also wer First-Person ist, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass man sagt, okay, der Rest ist da auch, aber es kann genauso. Wie war das denn bei dem mit der Redneck-Familie?
Ja. Mit der Oma?
Nee, ja, mit der anderen Oma.
Da gab's auch eine Oma.
Das war Biohazard.
Mit der Oma, das war Biohazard, ne? Aber da heißen doch alle Biohazard.
Also das ist Teil 7. Das
ja.
ist sehr,
ja. Genau. Da war das. Zumindest auch, da hatte man ja dieses Anfangsding, wo du ja so gefesselt warst in dieser Küche, dieses VR-Ding. Und da zum Beispiel fand ich es ganz gut umgesetzt. Wenn das jetzt ähnlich wird, dann weiß ich nicht.
Ja, ich bin großer Fan von First-Person-Horror, weil er viel intensiver ist für mich. So, ne? Weil da siehst du einfach weniger als in der Third-Person. In der Third-Person sehe ich auch, was neben mir ist, zum Beispiel Paul jetzt, während ich in der First-Person total erschrecke, wenn ich rübergucke, weil ich dich die ganze Zeit nicht gesehen habe.
Obwohl, ich muss sagen, wenn man vor irgendwas wegrennt, und dann siehst du nur so aus der Seite, also wenn du so quasi Third Person hast, dann siehst du aus der Seite sowas ranwieseln, das ist auch fies.
Auch fies.
Ja. Fixed Camera Angle wäre auch eine Möglichkeit, wo man random zu zurückkehren könnte.
Ja, okay, ich glaube, das
mich immer bis in den Tod stresst, weil ich nur um die Ecke laufen kann und nicht gucken kann, was da ist. Kommt drauf an, ob ich schießen muss oder nicht. Schießen, also ich bewege mich lieber in der Third Person, aber Horror, also Survival Horror finde ich cooler in der First.
Also wir sind gespannt. Feste Kamerapositionen, das wäre mal hier ein Back to the Roots.
Das werden sie nicht bringen.
Das vielleicht keiner, ne, weiß man zwar als Gimmick Option. Level. Ja, genau. Ja, für Dimi dann in der Hardcore-Challenge, ja, genau. Wenn er den machen möchte. Nächstes Jahr kommt's raus. Und wir werden sehen, wie es ist. Auf Platz 5, nee, wir haben ja gar keine Platzierungen, das nächste Spiel, einfach das fünfte Spiel auf dieser Liste von übrigens 18 Spielen.
Das kriegen wir hin,
Ey, wir müssen auch nicht über alle sprechen, hinten raus wird es dann auch ein bisschen, da fasert es ein bisschen aus. Das fünfte ist aber eines gewesen, das überraschend gut aussah, als es gezeigt wurde auf dem Summer Game Fest, nämlich Stellar Blade Blood Rain. Der Nachfolger von Stellar Blade, wie man am Namen schon erkennt, das ein richtiger Überraschungshit war. Es hat sich über 1 Million Mal verkauft in den ersten 3 Tagen nach Launch schon, allein auf Steam. Inzwischen schätzt man so um die 6 Millionen Verkäufe bei Sensor Tower, was so eine Marktforschungsplattform ist. Und dieser Trailer jetzt von Blood Rain in dieser Cyberpunk-Stadt, an diesem Cyberpunk-Bahnhof, sah fantastisch aus.
Die sah so geil aus.
Ja. Da haben sie aber auch wirklich alles so. Ja, das wird wieder Unreal Engine sein. Also sie haben sich quasi das Setting ausgesucht, wo du sagst, so Unreal Engine, mach mal. So, weißt du, alles was so, es darf alles glänzen, es darf alles metallisch sein. Aber ja, es sah schon spektakulär aus. Gibt's nichts. Und ist aber noch weit weg, ne? Also
ja, frühe Phase, haben sie ja gesagt. Frühe Phase der Entwicklung aktuell.
Vielleicht kriegen wir im Laufe der Entwicklung ja auch noch ein Outfit, was nicht so unheimlich unbequem aussieht.
Aber also, sie hat doch einen Mantel drüber.
Ja, aber ja, das rutscht ja doch trotzdem. Also das, ich weiß nicht, ob es unbequemer sein könnte für dieses arme Wesen, wirklich.
In der Zukunft wirst du einfach in dein Outfit eingenäht, glaube ich.
Du wirst einfach so reingeschossen. Ja. Und dann bist du
vakuumisiert.
Wenn sie das Internet wirklich brennen wollen, dann gibt's zu Spielbeginn eine Charakterauswahl und du kannst auch einen Typen auswählen, der auch in so einem
Tight-Suit drin ist.
Ja, und ich möchte dir dann bitte auch von allen Seiten genauso betont, dass du dann halt auch Benjamin Blümchen vorne hast einfach.
Ja, bitte. Wie alt ist die Spielfigur? Weil sie sieht aus wie 14. Und das finde ich, habe ich persönlich gestört ein bisschen. Ich finde, das sah ultra cool aus, aber mir sieht die Spielfigur ein bisschen zu jung aus irgendwie für das Szenario.
Das war das Einzige, was mich daran gestört hat. Ich dachte auch, das wäre eine Rückblende. Also, ne, habe ich auch gedacht, so irgendwie, ja, wir werden sehen. Es ist auch noch ein Stück weg. Was ich mich gefragt habe, warum kündigen sie es so früh schon an?
Ja, weil sie schon einen schicken Trailer haben.
Ja, aber normalerweise wartest du doch noch ein bisschen.
Weil sie Geld wollen.
Das kann sein.
Also einfache Theorie, die schauen jetzt, dass sie da Investoren bekommen. Ich meine, Witcher 1, die Älteren unter uns werden sich erinnern, die sind ja auch rausgegangen, bevor sie einen Publisher hatten, weil sie halt einfach zeigen wollten, was sie haben. Haben schon Previews gemacht. Das fanden die Publisher auch nicht ganz so geil seinerzeit. Aber manchmal machst du das halt, dass du sagst, okay, guck mal, was wir hier haben und jetzt kloppt euch bitte drum, dieses Spiel publishen zu dürfen. Also,
ja. Und ich finde es gut, zumindest dieses Dreieck im Bild gerade eben suggeriert ja auch, dass das eine Art von, also wirklich schon Gameplay ist.
Ja.
Und dann kann man auch mal gucken, so, ja, und denken, ja, das sieht doch schön aus. Also ich bin ja nicht so der Fan von Cyberpunk-Ästhetik. Ich mag ja lieber klassische Fantasy. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich schon so, oh ja, ich weiß jetzt mindestens 15 Leute, die sich gerade wie ein Schnitzel freuen, weil du hast halt diese Optik und du hast halt diese Stadt und so. Und von der Stimmung her sieht es halt wirklich, wirklich gut aus.
Ich finde, es erinnert mich auch besonders an den Cyberpunk von Ghost in the Shell. Mhm. Auch mit diesem Anzug, der nicht so super bequem aussieht, aber auch diese Art der Welt, so dieses dicht an dicht an dicht an dicht, weniger Neon, sondern halt wirklich mehr das Dreckige und Staub überall. Genau, so ein Moloch. Mhm. Und es erinnert mich sehr an Major Motoko und Ghost in the Shell und so weiter. Und auch dieser Umhang, den hat sie da auch. Und sieht schon, Ghost in the Shell mag ich. Also vielleicht muss ich mir das Stellar Blade auch mal angucken.
Freundschaftlich inspiriert, könnte man auch sagen, an dieser Stelle höchstwahrscheinlich. Wir gehen weiter und wir müssen drüber reden, weil man muss immer drüber reden, weil es ist immer ein Thema zu Star Wars. Aber auch zur, was?
Ja.
Ach so, ich dachte, du hast dich gefreut, weil ich wollte gerade sagen, und unsere Enttäuschung. Weil wir das eine Spiel, was wir unbedingt hätten sehen wollen und was Gerüchten zufolge hätte vielleicht gezeigt werden können, nämlich Star Wars Jedi 3 von EA, nicht gesehen haben, sondern stattdessen Star Wars Zero Company, das Strategiespiel, das XCOM, Star Wars XCOM und Galactic Racer, dessen Gameplay-Trailer halt einfach, das ist einfach Podracer, das ist halt wie Episode 1 Racer damals.
Ja, super.
Ja.
Also, reicht mir.
Und, reicht mir.
Also ein Rennspiel im Star Wars Setting, super. Sie haben jetzt da aber ja auch noch ein paar Charaktere getötet, ne? Dass Sil Bulba dabei ist.
Ey, ja. Allein die Sounds von Sil Bulbas Portraits, ne? Die, das ist so geil.
Wisst ihr, Paul könnte auch beim Podracer Karaoke mitmachen.
Ja, ja.
Ja. Nee, Paul hat den damals tatsächlich vertont.
Achso, ja, ja.
Ja, das war Paul in Episode 1.
Ja. Ja. Aber ja, das hat mir, also ich bin ja, und das ist ja meine persönliche Freude, wir kommen ja wahrscheinlich auch noch zum zweiten Titel, ich mag Rennspiele, die eine Story haben. Ich finde das super. Für die älteren DTM Race Driver, ich fand das cool. Ich mag Rennspiele, die auch so ein bisschen die Geschichte erzählen. Und da haben sie auch mehr Zwischensequenzen gezeigt, die das Ganze dann auch so miteinander verbinden. Das sah Hammer aus, ich habe da richtig Bock drauf.
Ja, 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 ah, ich weiß nicht, ich finde so Stories in Sportspielen, und das ist ja Sport, ne, klassischer Podracing, Galactic Racing Sport,
ja.
finde ich immer so gezwungen irgendwie. Ja, vielleicht ist es ja cool.
Man kennt ja auch aus dem Sportstudio.
Weil die Star Wars Stories, die ich haben möchte, sind doch nicht wie Leute mit ihrem Pod auf Tatooine rumbrettern oder sowas. Da muss es halt galaktisches Drama geben mit Raumschiffen und, ne, so dem allem, was dazugehört. Aber zum Glück, wolltest du noch was dazu sagen, Paul, oder kann ich weiter überleiten?
Ja, einen Satz wollte ich dazu sagen. Ich war bei der ersten Ankündigung, weil ich auch so, boah, wir brauchen jetzt ein Star Wars Rennspiel. Aber je mehr ich davon sehe, desto mehr Bock habe ich
das
drauf.
Das Spiel braucht man so 100%. Dieses Spiel braucht die Welt. Es braucht nur die Story nicht, finde ich.
Verstehe ich, was du meinst.
Ja. Also, oder, ne, vielleicht ist es ja cool, ne? Ich lasse mich überraschen. Zero Company, das Taktikspiel, das ist galaktisches Drama, weil das Spiel den Klon kriegen. Und das hat auch einen Story-Trailer gezeigt.
Ja. Und das Interessante ist, weil es mich immer noch wundert, wie sie es zeigen, weil so wie sie es zeigen, wirkt es auf dich, so dass es ein XCOM mit Star Wars.
Ja.
So.
ja, ist es
Arbeit?
Ja.
Nein.
Ach so.
Nein, es ist eher tatsächlich, also ja, steckt natürlich XCOM drin und zwar in den Kämpfen, aber die Hälfte des Spiels spielst du aus der Third Person, und zwar in Exploration, also ein bisschen wie in Fire Emblem, wo du deine Akademie hast. Also du hast
was?
Ja, da ist ein richtiges Taktik-Rollenspiel. Das heißt, du hast komplette Exploration-Level, du rennst da rum wie in einem Rollenspiel mit deiner Party.
Das wusste ich nicht, das ist ja absurd.
Mit deiner Party, und wenn es zum Gefecht kommt, passiert das Gefecht eben wie in XCOM. Aber es steckt eigentlich ein Taktik-Rollenspiel drin. Es hat auch zum Beispiel auch viele Elemente von Fire Emblem drin, unter anderem Permadeath, auch für Story-Charaktere. Also da steckt so viel drin, dass ich super, super spannend finde.
What?
Ultra. Ja. Es gab vor einer Weile eine Runde an Interviews, wo sie ein bisschen das Spiel vorgestellt haben. Und seitdem ist das sehr, sehr weit oben auf meiner Wunschliste.
Nein, das wusste ich alles nicht. Mein Gott, in welcher Welt habe ich gelebt? Jetzt bin ich hyped. Das ist ja quasi Star Wars Pathfinder.
Es ist eigentlich, ja, eher ist es so, sie ziehen natürlich die großen Vergleiche, aber es ist wirklich auch ein, zwar ein neues Studio, aber wirklich hochdekorierte Leute, die da drin arbeiten. Der Storywriter ist der Storywriter von Star Wars Jedi.
Nee.
Ja. So, also der schreibt
vom ersten oder vom zweiten?
Ich glaube von beiden sogar.
Ach so, das zweite war nicht so gut.
Ja, aber jedenfalls, der kommt daher. Der Rest ist von Phyrexis. Und so, was die Leute da jetzt auch schon gesehen haben, ist ein bisschen Richtung Mass Effect tatsächlich, dass du durch die Level gehst, du triffst Entscheidungen, du führst Dialoge, du kannst auch die Charaktere interagieren untereinander wie in Mass Effect. Die haben Beziehungen untereinander, die haben eine Beziehung zu dir und sie können dir halt auch verrecken. Also da steckt, wie gesagt, viel, viel Rollenspiel drin, was sie komplett unterverkaufen im Trailer. Ja. Man kann's, weil man denkt die ganze Zeit, okay, das sind halt irgendwelche Cutscenes zwischen den Missionen.
Ja, ja, genau.
Nee. Da steckt ein richtiges Rollenspielsystem noch mit da drin.
Ich bin entsetzt, aber auf die positive Art. Hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt, ja, jetzt ist meine Enttäuschung plötzlich umgeschlagen in, okay, muss ich beide Spiele haben.
Ja, also wieder, es ist natürlich, die Kämpfe sind Rundentaktik und es wird eher taktisch sein, aber du hast eben auch einen starken Exploration-Anteil.
Ja klar, es ist natürlich kein Baldur's Gate. Ne? Nee, es ist kein Pathfinder, das war jetzt nur gerade ein bisschen überzogener Vergleich. Es ist kein Rollenspiel, aber trotzdem, ne, dass es da noch mit drin steckt, Hätte ich nicht erwartet. Sehr, sehr cool. Meine eigentliche Star Wars Nachricht ist eine, die im Dunstkreis des Summer Game Fest vermeldet wurde von Paramount, den Paramount Game Studios, die neu verschmolzen wurden jetzt mit Sundance Games, weil ja Paramount und Sundance auch eines sind. Und bei Sundance Games arbeitet Amy Hennig, die vorher die Autorin war von Uncharted und ist jetzt Creative Direktorin sozusagen für alle Paramount Game Studios. Ja. Und die hat, das wusste man schon auch eine Weile, aber das wurde jetzt halt nochmal bestätigt, die arbeitet auch schon eine Weile an einem weiteren Star Wars Spiel. Dort jetzt in ihren Studios lässt arbeiten, weiß ich nicht genau. Und das hat mich sehr gefreut, weil ursprünglich wurde ja ein Star Wars Projekt, an dem sie gearbeitet hat, eingestellt, nämlich Project Ragtag, was bei Visceral Games damals entstehen sollte, bis EA es dicht gemacht hat und das Projekt dann kurz darauf auch. Also jetzt darf sie doch nochmal.
Ja, und die hat ja echt keine gute Serie zuletzt, ne? Also ist ja nicht das erste Spiel von ihr. Also sie hat an mehreren Projekten gearbeitet, die alle entweder on hold sind oder eingestellt wurden und so. Aber das fand ich tatsächlich echt süß auf Social Media. Da gab es viel Liebe für sie, dass uns gesagt, hey, cool, dass sie wieder da ist und wir sind gespannt und wünschen ihr viel Glück. Also das gab so einen kleinen, darf man Love Storm sagen? Das fand ich aber tatsächlich sehr, sehr mal erfrischend, mal sowas zu sehen.
Klingt zwar ein bisschen Sturm der Liebe mäßig.
Das ist wie so eine Telenovela. Ja.
Das ist mir wurscht. Genau. Vielleicht hatte ich mal eine kurze Sturm der Liebe-Phase. Ja. Aber reden wir lieber über Spiele.
Ja, für alle, die Star Wars nicht interessiert, Marvel 1943, ja. Rise of Hydra kommt auch noch. Bist du da eher am Start? Nee,
du hast gesagt, für alle, die Star Wars nicht interessiert, ja, haben wir angesprochen. Ja. Ja. Also, ganz kurz. Freue mich, dass es was gibt, was ein bisschen in Richtung XCOM geht, was ein bisschen in Richtung Fire Emblem geht. Und ich akzeptiere auch, dass da dann Star Wars drin ist.
Ja.
Ich freue mich, dass Amy Hennig wieder da ist. Auch wenn ich gehofft habe, dass sie vielleicht mal was anderes macht außer Star Wars. Aber wenn Amy Hennig das macht, dann gucke ich mir das an, denn ich finde sie cool. Aber
sie hat ja bisher kein Star Wars Spiel
veröffentlicht. Ja, aber sie will immer eins machen und dann ist sie blockiert. Ihr Potenzial ist blockiert.
Aber nicht mehr, weil sie ist ja Creative Director von allen Studios und damit auch von Marvel 1943 Rise of Hydra, was nicht mehr dieses Jahr kommt, aber das wundert jetzt wirklich keinen, nachdem man es noch nie gesehen hat.
Nee.
Und sie arbeitet natürlich, oder ihre Studios arbeiten auch an Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin.
Und was? Zwar von meinen liebsten Fratzengeballer-Experten.
Von Platinum Games.
So schaut's aus.
Ja.
Immer auf der Lauer.
So tatsächlich.
Das passt zusammen.
Tatsächlich eine überraschende, also ich meine, da kommt zusammen, was vielleicht zusammengehört irgendwie, weil ein cooles, also ich bin überhaupt kein Ninja-Turtle-Fan, muss ich jetzt ehrlich gestehen.
Ich hab mir aber von unseren Comic-Nerds sagen lassen an der Redaktion, also unserem Investigativreport und da auch einer, dass The Last Ronin wohl der Shit sein muss.
Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich habe bisher nur Positives darüber gehört. Also ganz viele Leute sagen auch, ich habe nie was mit Teenage Mutant Ninja Turtles am Hut gehabt, aber feiern diesen Comic oder diese Story, weil sie halt auch so besonders ist.
Ist halt viel düsterer als.
Ja, genau. Ne? Und ich hätte auch nicht erwartet, dass ein TMNT-Comic eine krasse, erwachsene Story erzählen kann. Hätte ich dem einfach nicht zugetraut. Genauso wie den Teletubbies oder so, so ungefähr. Aber ich bin jetzt sehr, sehr, ich freue mich aufs Spiel. Also das wird, glaube ich, cool.
Ja, also Paramount.
Das hat das Potenzial, cool zu werden.
Paramount versucht sich echt zu etablieren jetzt in diesem Gaming-Bereich. Mal gucken, auch da wieder, was am Ende draus wird, weil das wäre auch nicht das erste Mal, dass irgendjemand mit viel Geld sagt, jetzt machen wir es mal richtig und dann macht Amazon doch alles dicht. Aber wir lassen ihnen eine Chance und werden in den nächsten Jahren sehen, wo es hingeht, die Spiele. Außer Marvel, was vielleicht nächstes Jahr kommt, sind wahrscheinlich noch ein ganzes Stück weg.
Toi, toi, toi.
Ein Stück weg, aber wer weiß, ob es ein ganzes ist oder nur ein halbes, ist auch noch ein Spiel, bei dem AK jetzt auch wieder voll am Start ist. Nämlich Alien Isolation 2, von dem wir immerhin ein paar kleine Einblicke bekommen haben auf dem Summer Game Fest.
Jawohl. Und wir haben ja direkt die größte Neuerung gesehen. Es gibt Gras.
Ja.
Ich werde das einfach mal und Bäume. Ja, also ich werde das einfach Gras. Ja. Ich werde das einfach mal, obwohl das andere auch einfach eine gute Sache gewesen wäre, glaube ich. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal eine Traileranalyse gemacht, wo ich das aufgehellt habe, was wir gesehen haben in dem allerersten Trailer, den wir gesehen haben, wo es ja nur dieses Blink-Blink Klink und dann pff, geht was auf. Und da war ja schon Gras zu sehen und alle haben sich gefragt, okay, was bedeutet das denn? Und jetzt sehen wir hier tatsächlich einen ganzen Wald oder zumindest was Waldähnliches. Und die Devs haben von einer Kolonie gesprochen, die man besucht. Das ist eine Kolonie, auf der zumindest da im Kontrollraum irgendjemand auf Japanisch spricht. Und das sind schon sehr viel mehr Infos, als ich erwartet hätte. Mir persönlich reicht das auch erstmal, weil ein Horrorspiel nicht zu viele Informationen verbreiten sollte. Weil, ähnlich wie bei Soma, finde ich es immer dann am gruseligsten, wenn man noch nicht so ein richtiges Bild davon hat, was da eigentlich los ist und was einen erwartet. Gut, es ist Teil 2 von Alien. Wir wissen wahrscheinlich, was uns erwartet. Und Alien ist jetzt auch, also...
Ein Alien?
Ein Alien, das wird jetzt nicht auf einmal irgendwie eine Spinne sein oder so. Wir sehen es ja auch schon. Aber ich, also dafür, dass wir das erste bei ihrer Ankündigung einfach nur so einen Post bekommen haben und dann als nächstes, der nächste Trailer war einfach nur, guck mal, eine Tür geht auf, haben wir jetzt, finde ich, schon, also so als Appetit haben, schon gut was gesehen. Ich hatte natürlich, bin ich neugierig, aber ich akzeptiere, dass es das erstmal war.
Ja. Glaubst du, dass dieser klaustrophobische Horror, also dieses, ne, eigentlich Alien lebt ja von diesem Eingeengtsein, ne, in engen Gängen zusammen mit dem Alien auf Tuchfühlung. Funktioniert der in Außenlevels? Also falls es wirklich Außenlevels sind in dieser Kolonie, die man sieht?
Ich würde sagen, es kommt drauf an, wie man es umsetzt. Also mir persönlich hat das sehr gut gefallen bei Soma zum Beispiel, wo man ja unter Wasser ist und man ist da ja mit diesem Vieh in diesen Stationen, die ja sehr ähnlich sind, nur eben unter Wasser. Und ist zwischendurch, wenn man zwischen diesen Stationen hin und her läuft, ist man ja auch im Außenbereich. Und ähnlich, ich meine, das liegt jetzt vielleicht auch an mir, aber wenn ich so tief unter Wasser wäre, ich würde denken, da kann immer irgendwas kommen um die Ecke. Und ich finde, es gibt Angst vor, im Großen kann mir alles entgegenkommen, ist eine andere Art von Angst, aber sie ist immer noch da. Also man kann es halt gruselig machen. Ich glaube, also was ich mir wünschen würde, wäre, wenn das halt so ein vermeintliches Aufatmen ist. Nach dem Motto so, boah, jetzt bin ich endlich aus diesem, also hin und her und jetzt bin ich endlich aus diesem Ding raus, Gott sei Dank. Und dann denkst du dir, ja, fuck, jetzt ist hier ein Wald, weißt du, und da kann ja auch alles sein. Also es gibt ja auch genug Horror-Survival-Spiele, die in Wäldern spielen oder die in größeren Arealen spielen, wo man eine ganz andere Art von Dynamik aufbauen kann. Und was es meiner Meinung nach sogar abwechslungsreicher machen könnte als ein Alien Isolation, das ich sehr gerne mag. Aber ich habe es eben schon in der Vorbesprechung gesagt, also da ist ja wirklich, das ist teilweise so absurd in die Länge gezogen worden, wo dann wieder irgendeine Tür nicht funktioniert hat, weil dann muss ich wieder irgendeinen scheiß Schraubenzieher holen, wo ich denke, ich hätte schon lange einfach einen Tisch genommen und das eingeschlagen, weil ich nicht verstehe, was mit dieser Raumstation gewesen ist. Also den TÜV hätte die niemals überstanden. Und wenn du jetzt aber natürlich zwischen diesen beiden Arten hin und her switchen kannst, zwischen diesen beiden Arealen hin und her switchen kannst, dann muss ich das gar nicht immer wiederholen, weil dann habe ich ja noch verschiedene Sachen. Oder es fällt halt vielleicht nicht so auf, dass wenn man quasi klaustrophobisch, Platzangst quasi und wieder klaustrophobisch hat.
Ja, okay.
Ja.
Mhm. Eine Achterbahn.
Eine Achterbahn.
Sozusagen. Und Flammenwerfer gibt es, den haben wir auch schon gesehen.
Ja,
da darf aber nicht zu viel Benzin drin sein, weil sonst ist es nicht mehr Horror, wenn man zu viel Munition.
Aber vor allen Dingen, also ich muss ja sagen, auch hier der Flammenwerfer, ähnlich wie bei Mr. X oder bei den Androiden, es hat auch was sehr Gruseliges, wenn du denkst, geil, ich habe jetzt meinen Flammenwerfer. Und aber bei Mr. X war es, glaube ich, ein Molotow-Cocktail. Und dann schmeißt du den da drauf, das Ding brennt und es läuft einfach kommentarlos weiter geradeaus. Und diese Androiden, die waren ja meiner Meinung nach, ich fand die ultra gruselig. Ich fand die gruseliger als das Alien, weil das Alien habe ich nachvollziehen können. Und die Androiden waren immer so, sie können hier nicht lang, sie können hier nicht lang. Dann hat sich einfach umgebracht. Und wenn der halt auf mich zukommt, mit diesem super leeren Gesicht, aber brennend. Also, du denkst, du hast das Problem gelöst und dann kommt es immer noch hinter dir her, will dich töten, aber jetzt kann es dich auch verbrennen. Das ist halt, also.
Vor allem im Wald.
Ja.
Also, wegen der ganze Wald voll. Ah.
Ja. Okay, Androiden im Wald, Creative Assembly, ihr habt's gehört, das wollen wir sehen in Alien Isolation 2. Mal gucken, wann es kommt. Wie gesagt, auch noch ein Stückchen weit weg wahrscheinlich. Aber schön, dass es kommt, ne, 12 Jahre jetzt nach dem ersten Teil, der ja First-Person-Horror war und damit sehr erschreckend. Das wird der zweite Teil auch sein. Da hoffe ich. Nicht, dass es jetzt Third Person ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Im Leben nicht.
So. Wir gehen weiter zu einem komplett anderen Spiel, was nichts mit Horror zu tun hat, aber auch mit Survival, vielleicht doch, weiß ich nicht, aber mit Survival auf jeden Fall. Es ist nämlich ein Koop-Survival-Shooter, nicht abschalten, ne? Koop-Survival-Shooter für 1 bis 4 Spieler, aber mit einer Open World, die sich um dich herum prozedural verändert. Man kann nämlich, ich zitiere aus der Steam-Beschreibung, entdecke oder erschaffe außerirdische Samen, mit denen du deine Welt umformen kannst, um neue Routen und Möglichkeiten zu eröffnen. Man sieht im Trailer, wie so irgendwie, naja, weiß nicht, da hast du so ein Würfelchen und interagierst mit so einem Schlüsselloch quasi im Boden und dann macht's blub, blub, blub und da kommen so komische Stangen und Metall und Streben aus dem Boden und plötzlich ist da, wo vorher noch ein friedliches Wäldchen war, so ein Alien-Monument oder so ein komisches Gebäude. Ne? Also die Welt hat sich verändert. Und bei sowas denke ich mir immer erstmal, interessant.
Ja.
Aber zeigt mir doch mal, wie das wirklich funktioniert im Spiel.
Ja. Hex heißt das Game.
Habe ich gar nicht gesagt,
nee,
oder?
Nee.
Ja, Hex.
Ich fand, das war ein guter Spannungsbogen bisher.
Ja,
das war ein guter Reveal dann.
hättest du nichts gesagt, wäre es jetzt auch nicht aufgefallen.
Nee.
Ich finde es sehr, sehr cool. Ich mag die Ästhetik sehr. Also ich mag sowieso halt so diese, also sowas, ne? So eine Ästhetik von so sehr harten Kanten und so dieses so minimalistisch, dass es halt so diese Liminal Spaces sind, wo dein Hirn dann anfängt, die Lücken zu füllen. Und okay, hier ist so viel Platz für richtig viele Sachen, die schiefgehen können. und es wirkt für mich auch so ein bisschen so Richtung Control, was halt auch so diesen Blick hinter die Realität hat, so wirkt es so ein bisschen auf mich. Und diese Beschreibung, dass du quasi unterschiedliche Charaktere spielen kannst in unterschiedlichen Welten. Also dein Spielcharakter ist nicht an die Spielwelt gebunden. Hat mich an 2 Spiele erinnert, an Terraria und an Remnant. Und Remnant und Terraria finde ich super. Und das heißt, du kannst halt mit deinem hochgelevelten Charakter auch zu einem Kumpel in die Koop-Runde gehen und dann da weiterspielen. Und diese Idee, ich pflanze mir jetzt hier einen Samen und dann passiert da, wie auch, was auch immer diese dann auslösen. Ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht unterschiedliche Dungeons spawnen oder sowas. Mhm. Und je nachdem, welche du wohin pflanzt, hast du dann schneller oder später Zugriff auf unterschiedliche Ressourcen oder vielleicht auch auf neue Ausrüstung. Und ich kann mir das schon sehr, sehr cool vorstellen. Das mochte ich bei Remnant extrem gerne. Da hattest du ja auch besonders im zweiten Teil waren die Welten, hatten ein Grundgerüst, aber sehr, sehr viel darin war dem Zufall überlassen. Welcher Boss spawnt hier? Welche Storyline hast du hier? Und in welcher Reihenfolge erkundest du die Welten? Und das erhöht den Wiederspielwert extrem, auch eben wenn du mit Freunden zusammenspielst. Dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier meinen Charakter und in meiner Welt habe ich mir durch meine Entscheidungen oder durch den Zufall habe ich diese Möglichkeiten gehabt, aber mir fehlen andere Möglichkeiten. Mhm. Und wenn du sagen kannst, ey, jetzt kann ich das bei mir nicht mehr machen, ich habe den Boss, dann kannst du mit deinem Charakter zu deinem Kumpel gehen und er kann zu dir kommen. Und das ist ein bisschen wie Pokémon Rot und Blau. Die könnt ihr hin und her tauschen.
Ja.
Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ich war nur so ein bisschen Survival-Koop-Shooter hat mir dann so ein bisschen einen kleinen Dämpfer gegeben, muss ich sagen. Ich fände es halt so als Koop-RPG-Shooter oder Story-Shooter, so in die Richtung finde ich ein bisschen cooler. Also bin mal gespannt, wie Survival-mäßig das ist, weil wenn ich dann doch in dieser fremden Welt und mit diesen merkwürdigen Sachen mir dann doch am Ende einfach nur meine Basis mit einem Blumenkasten vorne vor der Tür baue, das ist ein bisschen, geht viel von dem Charme verloren immer. Hm. Aber hat Potenzial. Und der Look ist geil.
Ja, definitiv. Es wird verglichen mit Crimson Desert vom Look dieser Sci-Fi-Elemente hier, ne? Weil diese glatten Flächen, harten Kanten und so, sieht ein bisschen so aus wie diese Sci-Fi-Elemente halt in Crimson Desert, diese Ruinen. Auch, ne, deswegen auch ein spannendes Ding, kommt nächstes Jahr, 2027, dann werden wir sehen. Es ist zum Glück 1 bis 4 Spieler im Koop-Modus, das heißt, man kann auch alleine spielen. Ja, das werde ich dann machen. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, das auch mit einer 1 beginnt, nämlich 1666 Amsterdam. Patrice Désilets ist wieder da, der Experte für Assassin's Creed, Prince of Persia und Affen. war das zuletzt. Dieses Humankind, dieses Steinzeitspiel, wo man in den Bäumen rumklettert mit Affen sozusagen, was ein bisschen komisch war, aber er hat auch Assassin's Creed gemacht, er hat Prince of Persia damals bei Ubisoft zu dem gemacht, was dann die neuen Teile waren. Und er arbeitet jetzt an einem Spiel, was es schon mal gab.
Und gesagt, jetzt ist gut, an dem Ding schraubt er, glaube ich, also, seit 18 Jahren oder so.
Ja, oder
so.
Jetzt wieder, zwischendurch hat er die Affen gemacht. Ne? Aber 2014 hat er bei THQ Montreal schon mal daran gearbeitet. Dann ist er bei THQ pleite gegangen, dann hat Ubisoft das Spiel wieder zurückgekauft. Also ihn sozusagen wieder zurückgekauft und sein Projekt und dann eingestellt. Wo wir damals noch gesagt haben, das ist ja der ultimative Dickmove von Ubisoft, zu sagen, hey du, der uns verlassen hat, weil er keinen Bock mehr auf Ubisoft hatte. Wir haben dich wieder eingekauft. Weißt du was? Wir stellen dein Projekt ein.
Das ist richtig assi.
Und dann haben sie irgendwann Assassin's Creed gemacht, das als Thema Hexenjagd hat.
Ja,
jetzt,
genau.
Das ist jetzt der Konter-Dick-Move quasi,
ja,
ne?
Ja, dann macht
Ubisoft
halt
war Assassin's Creed Hexe und Patrice Desilets Maya auch früher.
Ja. Hold my beer.
Ich bin, genau. Und heute ist schon die Demo draußen.
Ja, der Prolog ist draußen. Ich habe ihn auch gespielt, wir kommen gleich dazu, wie der ist. Das Szenario ist ja, du bist eine Hexe, Noah heißt die Eintreiberin.
In Amsterdam, ne? 1666.
Genau, ja.
Woher wusstest du das denn?
Deswegen bin ich Chefredakteur. Ja.
Okay, fantastisch. So, die gegen dämonische Wesen kämpft. Das Ganze ist inspiriert von der niederländischen Kultur des 17. Jahrhunderts, über die ich nichts weiß, außer dass es bekannte Maler gibt, die auch tatsächlich in diesem Prolog vorkommen und auch ihre Gemälde, die da so ein bisschen horrormäßig mit eingebaut werden. Und dieser Prolog ist noch ohne Kämpfe. Also man sieht auch, es gibt Kämpfe, ne, gegen diese Dämonen. Das Ganze ist kein Open-World-Spiel, es ist kein Assassin's Creed, es ist eher wie ein Action-Adventure, vielleicht so ein bisschen von der Struktur her wie ein Plague Tale vielleicht. Ne? Also schon Levels, wo man sich vielleicht auch ein bisschen mehr bewegen kann. Der Prolog selber ist sehr linear. Man merkt auch, dass es Indie ist, also es ist kein AAA-Großbudget-Projekt, sondern hat schon so seine Ecken und Kanten, ist ja natürlich auch noch lange nicht fertig, obwohl dieses Jahr der Early Access starten soll, ne? Also das ist jetzt das Erste, was ansteht. Aber dieser Prolog ist tatsächlich ganz nett.
Interessant, ne?
Er ist interessant, er hat einen interessanten Twist, einen Story-Twist am Ende, weil es gibt eine Verbindung zwischen diesem Amsterdam im 17. Jahrhundert und der Gegenwart. Also Patrice Desilets, ne, hat er in Assassin's Creed gelernt, wir müssen die alte Zeit mit der neuen Zeit verbinden, damit Leute damit was anfangen können. Also gibt's eine Verbindung zur Gegenwart. Natürlich auch diverse Mysterien, die da aufgebaut werden. Und man kann eine Katze spielen.
Ja, okay, 10 von 10.
10 von 10. Es gibt Passagen, in denen man eine Katze spielt, wird es auch später im Spiel noch geben. Also es ist quasi ein zweiter spielbarer Charakter, der halt einfach Orte erreichen kann, wo du nicht hinkommst, weil ja, Katzen kommen überall hin, glaubt's mir, ich weiß es, ich habe mehrere davon. Und ich muss sagen, ich bin gespannt darauf, einfach um zu schauen, wo sie mit der Story hingehen und was sie draus machen. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt mir so ein bisschen, es ist nicht 1:1 Plague Tale, es ist ja nicht zwei Geschwister und es ist nicht Ratten und es ist nicht die Pest, aber die so ein düsteres Setting in Europa, in der alten Zeit, mit so mystischen Elementen und Hexen und Dämonen, das finde ich cool.
Schwebt man dadurch die Quelle?
Was ich tatsächlich sehr schön finde, weil ich es hier auch gerade sehe, ist, wie sie das Ganze so vorstellen. Also, dass sie wirklich sagen, hey, das ist jetzt unser Baby, das wird von diesen Leuten gemacht.
Ja.
Seid mit dabei, werdet Teil der Reise. Danke, dass ihr es euch mal anschaut. Ich finde es eine sehr sympathische Art, so als Proof of Concept sowas zu machen. Also, das machen ja nicht viele, zu sagen, okay, wir bringen ein neues Spiel raus, hier schon mal eine Demo, spielt schon mal rein. Finde es sehr interessant, wie sie das angehen.
Ja, und es ist halt auch, es ist sehr düster, es ist sehr blutig, es ist gedärmig, durchaus auch in diesem Prolog. Also das wird auch, glaube ich, kein familienfreundliches Spiel, aber so ist es ja auch gedacht.
Ich finde es geil.
Sieht cool aus.
Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, weil das Spiel jetzt, der Prolog spielt halt 1665.
Ja, ist ja der Prolog.
Ja, aber trotzdem muss das so, hey. Aber ich finde ja so Hexen und Hexenverfolgung und altes Europa und gerade Settings, die nicht so ausgelutscht sind, wie zum Beispiel die Niederlande. Also es gibt nicht so viele Niederlande-Spiele.
Nee.
Finde ich richtig gut, vor allen Dingen, wenn dann halt Kunst noch mit drin ist, wenn es halt ordentlich auch blutig ist, wenn du halt so richtig in dieses ganze Klischee auch reingehen kannst, was es ja auch zu dem Zeitpunkt dann um die ganzen Hexen gab und so weiter. Finde ich gut. Wichtige Frage, die Verbindung zur Gegenwart ist aber nicht, dass einer von Amsterdam träumt, oder?
will ich nichts zu sagen, spiele den Prolog. Nein, Quatsch, ist nicht so. das nicht, zum Glück. Es ist, was man vielleicht noch sagen könnte, vom Gameplay her, wie gesagt, die Kämpfe können wir jetzt noch nicht einschätzen, wie das ist. Vom Gameplay her ist es nichts Besonderes in diesem Prolog. Ne? Das ist okay, du hast so einen speziellen Sichtmodus, dann findet das Bücherregal, wenn du ein Buch suchen musst, dann geht's zum Regal, halt X gedrückt auf deinem Controller, dann fällt ein Buch raus, dann kannst du das Buch aufheben mit nochmal X. Ja.
Aber ist ja okay, also wenn es funktioniert.
Genau, das nur für alle Leute, die vielleicht denken würden, wenn Patrice Desilets das macht, ist es irgendwie mit Wall Run und da hochklettern und Dingsbums. Nein, das ist es nicht. Das wird es auch wahrscheinlich nicht sein. Auch die Katze springt, ja, die kann ein bisschen freier springen auf bisschen höher gelegene Orte für sie. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie da Parcours macht.
Das ist eine Union-Katze.
Ja, man muss sich seinen Katzengefährten aussuchen im Prolog.
Das Schlimmste an dem Spiel ist, dass es mir immer einen Ohrwurm macht. Was gibt's? Ein Schlager aus den 80ern, der heißt Traum von Amsterdam.
Das war der Witz, den ich gerade gemacht
habe. Das heißt, du kennst den auch?
Der die Hoffnung nahm, allein in einer.
Nicht zu viel singen, bevor wir demonetarisiert werden hier.
Du kriegst ihn, wenn du ihn einmal gehört hast, ist es unmöglich, ihn wieder aus dem Kopf zu kriegen.
War das ja mein dummer, ich habe die ganze Zeit überlegt, welchen dummen Witz ich machen soll. Ich wollte erst fragen, ob sie allein in einer fremden Stadt ist, aber anscheinend wohnt sie da, deswegen geht das nicht und habe ich gefragt, ob er von Amsterdam träumt.
Ich bin so froh, dass keiner einen Tulpenwitz gemacht hat.
Nee.
So. Und damit, da finde ich keine Überleitung. damit gehen wir weiter zu einem weiteren Spiel, mit dem wir nicht gerechnet hätten, zumindest nicht in der Machart, wie wir es gesehen haben, nämlich einem neuen Singleplayer-AAA-Game im Crossfire-Universum, im Universum des koreanischen Counter-Strike, wahnsinnig erfolgreicher Online-Shooter.
Über 1 Milliarde registrierte Leute. In der Spitze 8 Millionen Concurrent Players. 8 Millionen Leute haben das gleichzeitig gespielt. Das in Korea, China, sehr populär.
Ja, absurd riesig dieses Ding, aber absurd winzig im Westen. Ja. Unter anderem, weil sie auch hier versucht haben, schon mit Singleplayer-Games Fuß zu fassen. Unter anderem Crossfire X, der Singleplayer-Kampagne, die von Remedy gemacht war und die Polygon so schön beschrieben hat als Remedys größten Fehltritt damals, weil die war wirklich schlecht, nicht so gut. Ja, Fritz fand sie gut, aber der ist jetzt nicht da, deswegen können wir hier frei reden. Sonst haben wir ein bisschen Angst vor Fritz, aber so, wenn er nicht da ist, sagen wir einfach, die war wirklich nicht gut. So, jetzt versuchen sie es aber nochmal mit einem AAA-Game, ne? Richtig hoher Produktionswert, wird gemacht von Veteranen von, und das ist momentan ein durchgehendes Thema, viele Leute, die man schon kennt aus anderen Studios, in dem Fall Veteranen von Naughty Dog, Infinity Ward, ne? Und anderen großen Studios, die sich jetzt an ein, ich habe erst gedacht, es ist ein Koop-Spiel, aber es ist ein Singleplayer-Spiel, in dem aber zwei Spielfiguren zusammenarbeiten müssen, ein Mann und eine Frau, die so ein widerwilliges Team bilden, weil er war, glaube ich, vorher bei den Bösen oder bei ihren Gegnern zumindest. Die müssen jetzt aber zusammenarbeiten, um da irgendwie ihre hier Crossfire-Thema einfügen, dessen Universum mir nichts sagt.
Und falls ihr euch gefragt habt, ich kenne doch die Gesichter, ist zum die Schauspieler, die da sind, also die Hauptrolle spielt Claudia Dumit. Wer The Boys kennt, das ist die Frau, die Köpfe explodieren lässt.
Ach, stimmt.
Ja. Und der männliche Hauptdarsteller ist Ricky Whittle, der die Hauptrolle in American Gods gespielt hat. Mhm. Also es ist schon High Profile. Die gehen da voll rein. Und also das Setting interessiert mich nicht die Bohne. Also so wirklich, ich finde Modern Military einfach so, nee, das gibt es in der Realität schon genug. Das will ich nicht spielen. Ich weiß, Paul, bei dir ist das anders.
Ach, aber mal so.
aber ich finde dieses Cover-System tatsächlich ganz interessant. Ich bin ja alter Gears of War Aficionado und das ist schon noch so ein Ding in Third-Person-Shootern, wo ich dann immer schon die Kisten so aufgestellt sehe, dass ich weiß, okay, von wo kommen die Gegner? Das finde ich, und da mal ranzugehen und zu sagen, wir bauen das komplett neu, das behaupten sie zumindest. Und Leute, die es gesehen haben, sagen auch, dass es ist, weil sie verwenden dafür die Lumen-Tech, der Unreal Engine 5, haben aber eine eigene Technologie drauf aufgesetzt, die dafür sorgt, dass tatsächlich konstant berechnet wird, wie viel Cover und wie viel Deckung du in jedem Bereich eben hast, sodass du auch das Ganze, den Level anders lesen musst. So. Gespielt haben sie Leute noch nicht, aber ja.
Also das ist quasi Anti-Mufasa. Alles, was die Sonne berührt, ist
so ein bisschen, Schuss. Ja.
Das finde ich aber eine echt smarte Idee, weil ich muss sagen, als ich gehört habe, wir machen Adaptive Cover, ich so, ah, krass, hatte noch nie jemand vor euch gemacht. Weil die haben das so beschrieben, als wäre Adaptive Cover an sich voll die Revelation. Und ich dachte so, Moment, das, also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch umgeguckt habt, aber das habe ich schon mal gehört. Das gibt's also. Aber jetzt die Art, halt die Lumen Engine dafür zu benutzen, das finde ich, also die Lumen Funktion dafür zu benutzen, finde ich cool.
Ja, also bei der ersten Präsentation, die sie zum Spiel wohl gemacht haben, das war noch hands-off, da haben sie das wohl auch richtig technisch gezeigt, dass halt wirklich diese Engine jederzeit berechnen kann, die sie draufgesetzt haben, was von dir sichtbar ist und was eben nicht. Und ja, Adaptive Cover gab's halt schon teilweise. Geil. So, ne, das war, ich glaube, Last of Us hat das schon drin, dass du dich halt automatisch in der richtigen Höhe daran lehnst, aber auch ein Last of Us sind Level ja quasi so gebaut, dass das Cover sehr, sehr offensichtlich ist. Und so wie sie es präsentieren, sagen diejenigen, die es gesehen haben, dass es dir schon nochmal ein anderes Gefühl dafür gibt, wie man jetzt wirklich so eine Situation löst. Und sie sagen ja auch, dass es sehr, sehr taktischer Shooter sein soll und dass du nicht viele Treffer verträgst. Und das soll wohl wichtig werden. Mal gucken.
Ja. Können die einfach diese Technik nehmen mit diesem, ne, was der sichtbare Bereich deiner Figur so sehr genau berechnet wird und einfach diesen ganzen, dieses ganze Crossfire Modern Military Zeug wegschmeißen und ein Thief Remake machen?
Ja.
Wäre das möglich?
Ja, bitte.
Das wäre nur ein kleiner, bescheidener Wunsch. Aber ich denke, in Thief ist auch ähnlich viel Geld wie in Crossfire. Genau.
Aber Singleplayer-Story, ne?
Das war generell ein Trend. Es wäre ja das, was Call of Duty die ganze Zeit verspricht, aber natürlich nie abliefern kann, weil ihre Kampagnen ungefähr so tief sind wie die Pfütze bei uns vorm Büro. aber wenn da jetzt quasi solche Leute mit daran arbeiten und auch an dem Narrativ mitarbeiten, hat man ja zumindest die Hoffnung, dass da was passieren könnte. Back Ops.
Ja, wäre cool. Wäre cool, ja, tatsächlich.
Just saying. Also ich hab genau wie du echt wirklich gar nichts übrig für Modern Military Shooter. Ja. Ich finde es einfach auch zu wenig Feuerbälle drin und Zauber. Aber wenn die Story gut ist, wenn das wäre mega geil. Ich hätte mega Bock wieder auf so ein, okay, was ist hier los und Verrat hier und Government da und wir sind aber Rogue Agents, wir finden uns zusammen und Enemies to Lovers quasi, aber halt Companions, also vielleicht. Also
zumindest das, was sie von der Story gezeigt haben, fand ich jetzt auch nicht komplett uninteressant.
Ja.
So Credit möchte ich ihnen geben.
Wobei ich sagen muss, das war ja damals auch die Hoffnung, als Remedy seine Crossfire-Kampagne angekündigt haben, wir gesagt haben, oh Remedy, die Meister des Storytellings. Nein. Damals, genau, leider nicht.
Wobei fairerweise sagen muss, es jetzt schon eine andere Konstellation ist, ein anderes Budget. Bei dem Studio arbeiten 250 Leute, die jetzt an dem Projekt arbeiten. Also es ist schon nochmal ein anderer Schnack als jetzt dieses Nebenprojekt von Remedy.
Das, ich würde es ihnen gönnen.
Das, was mich halt ein bisschen nur stört, als Shooter-Fan hat man sehr wenig Geballer in diesem Singleplayer-Shooter gerade gesehen. Also mal durch einen Scope und dann mal einen Headshot, aber
soll ja eher Taktik-Shooter
sein. Das ist ja für alte Leute wie uns, die gerne schleichen.
Ja,
ich schleiche auch gerne, so, aber in einem, also.
Aber schießen.
Das hat mir halt, das hat mir ein bisschen gefehlt. Also Deckungssystem schön und gut, aber ich spiele nicht einen Decker, ich spiele einen Shooter.
Decker. Das ist ein Taktik-Decker. Ja. Neues Genre erfunden von Crossfire. Und wo ich gerade Remedy erwähnt habe, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, es gab auch einen neuen Trailer von Control Resonant, in dem man das surreale Manhattan sieht in diesem Spiel. Wird sicherlich super, wird sicherlich, wie es Remedy-Spiele leider so sind, ein Spiel, was kämpfen wird müssen, wahrscheinlich an den Verkaufszahlen. Aber auch Alan Wake ist letztlich profitabel geworden. Und das sind ja auch immer, sagen wir mal, Fanlieblinge, definitiv, die sich mit der Zeit verkaufen und einfach rumsprechen. Und ich finde, dieser Trailer sah halt einfach wieder cool aus.
Ja.
Ich will einfach wissen, was läuft da schief schon wieder.
Und ich weiß auch jetzt schon wieder, dass ich es nicht verstehen werde.
Ja, aber das finde ich auch so, das will ich auch. Also ich habe richtig Bock, ich habe es gerade schon bei diesem Hex gesagt, dieses so, es spielt ja auch mit diesem SCP-Mythos, auch der erste Teil und Alan Wake ja auch so ein bisschen so dieses, die Wahrheit hinter dem Schleier der Realität. Und das finde ich halt einfach immer so cool, das zu erforschen. Und wenn es jetzt eben raus aus diesem Bureau of Control geht und hinein in die echte Welt, echte Welt in großen Anführungsstrichen. Bin ich vor allem darauf gespannt, wie sie es so erklären, dass er die normale Weltbevölkerung nicht so viel davon mitbekommt.
Ja, aber was mir halt auch an dem Spiel gefällt, und du bist ja ein Shooter-Freund, und ich bin ja, ich meine, einer ist ja noch mit Beat'em Ups aufgewachsen. So, und ich mag, wie viel hier Hand-to-Hand-Combat ist beim Summer Game Fest.
Ich schlag auch so viel lieber ins Gesicht als mit einer Waffe.
So.
Im Spiel.
Ja, ich muss aber sagen, und das hat mich bei Control so ein bisschen gestört, die Gegner haben ja diese Schleiereffekte, wenn sie da rumfliegen oder wenn sie getroffen werden. Und das sieht cool aus, aber es hat manchmal so ein bisschen viel Visual Clutter gefühlt, gerade weil du auch deine Superkräfte hast und dann noch Sachen durch die Gegend schmeißen kannst. Das sieht alles toll aus, aber du erkennst manchmal nicht so viel. Und wenn du dann halt im Nahkampf in so einer Wolke stehst und um dich fuchtelst, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es wieder viel Visual Clutter wird, was so ein bisschen für die Atmosphäre und für einen coolen Look, ja bitte, aber halt nicht zu viel, dass du das Gameplay nicht mehr
erkennen kannst. Ja, das müssen sie noch nachweisen, also dass sie ein gutes Nahkampfsystem hinbekommen. Ja.
Die Idee davon finde ich cool.
Ja. Cool sind auch die vier Spiele, die noch auf unserer Liste stehen. Zumindest die vier großen Spiele. Danach gibt's noch ein bisschen News-Ticker. Wir überziehen einfach, bis wir die durch haben. Ich will die alle mit euch besprechen.
Ey, ja.
Wir hetzen hier nicht. Dann, wenn es 5 Minuten länger dauert. Genau, eben. Wir sitzen doch eh nur hier rum und reden über Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker,
ein bisschen komischer Titel manchmal.
Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt.
Aber dieses The stört mich immer. So, dieser Artikel geht so schwer von der. Ist egal. So, Blood of Dawnwalker hat einen sehr cool. Ich habe es nämlich jetzt weggelassen. Ja, ich lasse es automatisch weg. Das war keine Absicht.
Nein,
gerade.
Wir sollten ihn auch einfach boykottieren, diesen Artikel, weil der könnte überall sein und dann kann er auch einfach nirgendwo sein. Und dann kann sich jeder den dahin packen, wo er gerne möchte.
So, also Blood of Dawnwalker hat einen sehr seltsamen Trailer gezeigt. Summer Game Fest, der in der Gegenwart spielt. So ein bisschen, es ist ja eigentlich ein Vampir-Rollenspiel im Mittelalter. In einem Open-World-Mittelalter wird gemacht von ehemaligen Witcher 3-Entwicklern, also Leuten von CD Projekt, dem Game Director von The Witcher 3, unter anderem Konrad Tomaszkiewicz, der jetzt ein Mittelalter-Spiel macht, ein Vampir-Mittelalter-Spiel. Und dann sehen wir plötzlich beim Summer Game Fest einen Trailer in der heutigen modernen Welt.
Ich dachte erst, es wäre Bloodlines.
Ich dachte auch, es wäre Bloodlines.
Ja.
Und dann war ich kurz traurig.
Masquerade?
Und dann, dann war ich kurz traurig, weil Bloodlines ist ein ganz eigenes Kapitel.
Ja.
Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, warum das denn jetzt plötzlich dieser moderne Trailer ist, wo irgendwie ein Bote so ein Blutbeutel zu deinem Charakter aus diesem Mittelalterspiel bringt,
und der
in der Gegenwart
ist,
immer noch lebt. Und die Antwort ist gewissermaßen, ja, okay, wir sind 2 Schritte zu weit schon. Die Antwort ist
Witz. Wenn er unheimlich schnell ist, dann ist er auch Fast Food.
Okay, ja. So. Darf ich auch noch einen machen? Thank God for Same Day Delivery bei Amazon, ne? Sonst wäre das Blutpaket dazu.
Und das Geheimnis ist.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 Witze. So, also, die Gegenwart. Und das Ding ist, wir haben erst überlegt, okay, was ist denn jetzt? Ist es wie Assassin's Creed, dass sie quasi dieses Mittelalter-Setting vermischen mit einem Gegenwart-Setting, dass es da Zeitsprünge gibt, dass es Zeitreisen gibt, dass es da ein erzählerisches Hin und Her gibt? Nein. Sie kommunizieren damit ihre Vision. Oh, Uber Eats Humans sehe ich auch gerade im Chat. Auch nicht schlecht, dankeschön. So, sie kommunizieren damit ihre Vision aus Blood of Dawnwalker, eine Spieleserie zu machen, die mehrere Zeitalter überspannt, vom Mittelalter, in dem Cohen, dein Hauptcharakter, zum Vampir wird, bis zur Gegenwart oder dann noch weiter, wer weiß. Und also das ist mal eine Bescheidenheit, bei der man die Wurzeln bei CD Projekt absolut merkt. Sie haben noch nicht mal ein Spiel draußen, kommunizieren aber schon, aus diesem Spiel eine komplette Serie machen zu wollen in mehreren Zeitaltern, in denen du auch denselben Charakter spielst. Was ein bisschen spoilert, dass der überlebt im Spiel, aber gut. Und
ich fand's enttäuschend, als du das erzählt hast, weil ich hatte mich darauf gefreut. Ich dachte, weil es wird ja gesagt, es gibt verschiedene Enden, je nachdem, wie man das löst. Deswegen gibt es einen Wiederspielwert. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das jetzt eins von diesen Enden mit, stellt euch vor, Cohen schafft es nicht, den Obermops umzubringen. Und dementsprechend ist der immer noch da. 800 Jahre später, Cohen ist auch immer noch da, weil er ist halt ein Daywalker. Was willst du machen? und dann sieht man quasi, wie es weitergeht. Das wäre quasi, wie er endet, wenn man den Pfad nimmt. Und dann sieht man so eine andere Sache für, wie es endet, wenn er seine Familie retten kann. Und dann gibt es einen anderen Pfad für, wenn er den Obermops doch kriegt und so. Hm. Und jetzt ist es, oh nee, wir machen noch 35 Spiele mehr, wo auch niemand sein Gesicht bewegen kann, während er redet.
Ja, die Gesichtsanimationen sind tatsächlich etwas hölzern beim Gameplay, ja, was wir bisher gesehen haben. Was schade ist. Und auch insgesamt das Spiel ist, ne, also es hat eigentlich viele Vorzeichen von einem Spiel, was in unserer, gerade in der GameStar-Community, jeden Nerv treffen müsste. Es ist Open World, es sind Witcher-Leute, es ist Europa, ne? Es ist
slawische
Panorama, slawische Mythologie, genau. Aber irgendwie fruchtet es bei unseren Leuten noch nicht. Also alles, was wir dazu machen, kommt noch nicht so richtig an.
Nö, das Spiel muss tatsächlich überzeugen, wenn es rauskommt. Also ja, ich finde es nicht uninteressant. Also Tillmann, der es auch schon vor Ort im Studio gesehen hat, der war tatsächlich auch wirklich angetan von, dass er, von dem, was er gesehen hat. Er fand das Kampfsystem interessant. Er findet auch grundsätzlich diese Entscheidungshärte interessant. Also dass du da muss man wieder vorsichtig sein, wie man es formuliert, weil es die Leute immer falsch verstehen mit dem Zeitlimit. Also du hast kein Zeitlimit, du hast aber nur begrenzt Zeit.
Zeit ist eine Ressource.
Zeit ist eine Ressource. Du kannst eben nicht alles machen. Das heißt, sondern du musst auch wirklich Entscheidungen treffen. Und das ist durchaus was ich mag. Also wenn halt ein Spiel und das, was in einem Spiel passiert, nicht egal ist, was es technisch kann und wie es dann auch wirklich spielerisch wird, muss man natürlich aber auch noch abwarten.
Ja. Vielleicht ist es das Vampir im Ganzen. Also weil zumindest bei uns, bei unseren Leuten im Chat lese ich jetzt gerade, die einen sagen, boah, ich fand's richtig cool, ich guck mir alles an. Und dann habe ich aber jetzt schon zwei Leute gesehen, die sagen, ich mag halt einfach Vampire nicht. Also vielleicht ist es einfach dieses Vampir, the vampire of it all,
ja, wobei dass das dann das quasi wieder, ne, reinreißt. Coole Gameplay-Mechaniken haben kann, gerade in der Nacht dann über die Dächer.
Ja, aber vielleicht mögen die Leute einfach keine Vampire und dann kannst du so viel Burg da reinmachen, wie du willst, solange da einer
Vampir. Vor allem kriegst du das Spiel in den nächsten 34 Titeln dann auch nicht gelöst. Das ist das Problem.
Also wer hier keine Vampire mag, wir sprechen uns noch, mögt er dann etwa auch kein Vampire Bloodlines? Eins, zweites gab's nie, weiß ich nicht, was ihr meint. Aber spannend ist, am 3. September kommt's raus.
Weil ich die Leute schon wieder verwirrt habe. Man kann beliebig lange spielen, so lange wie man möchte, aber es gibt bestimmte Dinge, die man dann im Spiel macht, die dann dafür sorgen, dass die Zeit weitergeht.
Ja.
Wie in Persona.
Du kannst nicht die Katze vom Baum retten und dem armen Bauern seine Kühe suchen, sondern es geht nur eins von beiden.
Du kannst aber theoretisch auch der Katze 2 Stunden lang auf den Baum zugucken, bis du sie rettest.
Korrekt.
Aber wenn du sie gerettet hast, dann geht die Zeit weiter, genau, und du kannst was anderes nicht mehr machen.
Also ne, super simpel ausgedrückt, du kannst dann nur eine bestimmte Anzahl Quests machen. Und dann ist es rum.
Ja.
So, du kannst nicht alles machen. Und das ist cool tatsächlich, weil es dieses alte Problem löst der fehlenden Dringlichkeit in der Open World. Weil es geht darum, deine Familie zu retten, ne? So wie du in Witcher 3 ja eigentlich Ciri retten musst, die vor der wilden Jagd flieht. Aber ich gehe mal erstmal in das Dorf herüber und lese ein bisschen am schwarzen Brett. Ja, oh Gott, ja, da ist hinten eine Höhle mit Banditen, gehe ich doch da mal hin. Falsch, ne? Das ist anders in Blood of Dawn, was eine coole Idee ist tatsächlich. Ich frage mich, ob sie das bei Witcher auch hätten machen wollen und da konnte das aber nicht umsetzen, der Konrad. Und jetzt macht das einfach, weil er sein eigener Herr ist. Am 3. September kommt's raus. Wir werden sehen, ob es dann überzeugt und ob es mehr Leute überzeugen kann mit dem, was es dann liefert und ist. Wir schauen weiter, bleiben aber im Mittelalter mit Chronicles Medieval, was im Prinzip Mount & Blade mit schönerer Grafik und nicht in einem fiktiven, sondern im echten Mittelalter ist, das aber trotzdem eine Sandbox ist. Ja, da fällt euch nichts mehr ein.
Ich wüsste auch nicht, was verkehrt daran ist.
Nö, gar nichts.
Ja, passieren ist.
Also es ist einfach das, ja. Ja, AK unbegeistert.
Ja. Keine Feuerbälle.
Kann man machen. Ja. Ich freue mich für alle, die es freut.
Ja.
Ja, gehe ich mit. Cool. Ich habe es auch gesehen, was. Ah ja.
Ich finde es super spannend, ja, weil es ist halt diese Sandbox-Kampagne, ne, wo du halt einfach vom Nichts zum König werden kannst. In dem Fall, in dem du Ruf sammelst bei 3 Fraktionen, also es gibt 3 Hauptfraktionen, das Heilige Römische Reich, Frankreich und England, plus natürlich noch kleinere Fraktionen, die da mitmischen auf dieser Europakarte, Irland und so, ne, ist beispielsweise. Und was sie sagen ist, im Gegensatz zu Mount & Blade, jede Quest ist handgebaut. in diesem kompletten Europa, wo du ja auch von Stadt zu Stadt reisen und da Aufträge erfüllen kannst. Jetzt fand ich es nur ein bisschen komisch, weil ich habe auch schon ein Bild davon gesehen, da war die Quest, kümmere dich um die Banditen. Das klingt jetzt nicht wie so ganz richtig krass handgebautes Storytelling, aber weiß man's, ne? Vielleicht steckt ja mehr drin. Ich bin nur sehr gespannt, wie sie sagen.
Quest in The Witcher 3 haben wir auch irgendwie so angefangen.
Ja, yeah. Also vielleicht hatte der ja auch einfach vor, das selber zu bauen, aber dann musste er halt zum Zug.
Ja, aber es ist auch wieder ein sehr hochdekoriertes Studio mit vielen, also auch wieder ein neues Studio, das sich aus sehr vielen Veteranen aus anderen Studios zusammensetzt. Sitzen in Dänemark, wenn ich mich nicht irre. Und ich finde, es sieht einfach klasse aus. Also es ist
zum Zug?
Hä?
Sie müssen zum Zug?
Ja, vielleicht musste er zum Zug und konnte nicht mehr so viel schreiben.
Ach, der Questdesigner.
Dann sagt er halt, hier kümmere dich um die Banditen. Ach
so, jetzt habe ich es kapiert. Ich dachte, im Mittelalter fährt doch kein Zug. Wie soll ich denn mit dem Zug zu den Banditen fahren?
Aber siehst du, Himmel. Das geht okay. Mir heute so nicht. Ich check den Gag mit Amsterdam nicht. Er checkt den Gag mit dem Zug nicht.
Mein Potenzial ist verschwendet.
Es ist für uns alle die 13. Stunde. Was es auch haben soll, sind riesige Schlachten. Ja. Das ist jetzt die Neuigkeit mit bis zu 2000 Soldaten. So ein bisschen wie ein Total War tatsächlich. Nur, dass du auch als eigenes kleines Manschgal auf diesem Schlachtfeld unterwegs bist. Am Anfang kannst du die Aufstellung deiner Armee festlegen. Plus, es gibt eine fortschrittliche KI, sagen sie zumindest, dass deine Einheiten auch selbstständig Entscheidungen treffen. Wie zum Beispiel, dass sie die Formation ändern müssen. Ne, wenn irgendwie ein Reitertrupp irgendwie so durch so eine Linie von Infanterie durchpreschen soll, dann bilden sie halt automatisch so einen Keil beispielsweise. Oder die Infanterie dann vielleicht so einen Speerwall, um die abzuwehren. Also mal gucken, wie das funktioniert. Diese Schlachten sehen auf jeden Fall schon sehr cool aus. Auch die haben wir schon gesehen. Und ja, und Peter hat eine Preview drüber geschrieben bei GameStar Plus.
So schaut's aus.
So, und wir haben einen Fax bekommen.
Wir haben einen Fax bekommen von unserem lieben Kollegen Yassin.
Aus den eigenen Reihen.
Aus den eigenen Reihen.
Aus den eigenen Reihen.
Und er sagt so, Buddha bei der Fische, welches eine Spiel von allen gezeigten könnte euch von GTA 6 wegholen Ende des Jahres? Cheers, Yassin, kleines Herzchen.
Jedes.
Vielleicht das nächste.
Ich hab einen PC.
Ja, jeder auf dem PC. Jedes, das auf dem PC.
Jedes
super,
andere.
Super Antwort. Okay, jedes, das auf dem PC läuft.
Tut mir leid, Herr
Team. Perfekte Antwort. Eines, das auf dem PC laufen wird. Wir haben, wie gesagt, jetzt noch zwei, über die wir sprechen müssen und danach wird durchgetickert, ist Klatsch.
Ja.
Entschuldigung.
Ja. Aber das ist Spitzengag.
Danke.
Ja, wenn du weißt, dass du gerettet bist, dann klatsch. Es ist ein Rennspiel, das an Forza erinnert, weil da, glaube ich, auch ehemalige Forza-Leute dran arbeiten.
Der Creative Director von Forza, genau, von Forza Horizon 5 ist federführend. Es sind aber Hälfte des Studios ist ja, von Playground.
Ja, was ist es denn, Klatsch? Bei mir, ich habe hier keine Notizen zu, hier stehen nur AK und Heiko nerden ab.
Das ist doch schön. Bitchy. Also Klatsch ist ein Open-World-Arcade-Racing-Game, aber mit einer Story. Es spielt an der französischen Riviera, wie man gerade an dem Monaco im Dings erkennen
Beste
konnte.
Beste Idee.
Sehr gute Idee. Auch wo wir gerade bei unverbrauchten Settings sind. Ja. Ne? Auch für Rennspiele, weil ich hätte jetzt nicht noch das 500. London haben müssen.
Forza Horizon 2 hat sich da so ein bisschen angelehnt an, aber das ist nochmal ein anderer Schnack, dass eine reale Welt jetzt da wirklich ist.
Ja. Genau, und es soll halt so ein bisschen darum gehen, dass es auch um die Story geht. Man hat zwei Geschwister, Theo und Cass, und die sollen an einem großen Rennen teilnehmen. Es ist eine ernste Story rund um Verrat, Ambition und Kriminalität im Rennsport. Die beiden sind tagsüber Rennfahrer, Menschen, die an richtigen sanktionierten Rennen mit teilnehmen, und nachts sind sie aber in illegalen Straßenrennen, und es gibt auch Polizeiverfolgungen und es gibt beides. Underground Racing. Es gibt beides. Es ist also genau das, was eine Freundin von mir, die Chiara, sagte. Mensch, ich mag Forza Horizon, aber mir fehlen einfach die Polizeiverfolgungsjagden. Und das wäre das. Und andere Besonderheiten, die Autos sind auch nicht alle aufpoliert und wunderschön, sondern die sehen auch ein bisschen ranzelig aus, und darauf ist es auch sogar ausgerichtet. Also es gibt schöne Kratzer im Lack und es gibt Klimbim, und genau, dementsprechend gibt es Reputation auch wieder, die man ausführen muss. Man kann seine Autos personalisieren und Conspiracy.
Also im Grunde genommen, das ist wirklich, dass es drei unterschiedliche Arten gibt. Du hast die richtigen Rennen auf abgesperrten Rennkursen. Du hast illegale Straßenrennen nachts, einen Need for Speed Underground-Style. Und du hast eben noch kuratierte Story-Missionen dann eben auch mit den erwähnten Verfolgungsjagden. Was ganz interessant ist, dass sie die Unreal Engine 5 verwenden tatsächlich, die jetzt bisher noch nicht zwingend so bei Rennspielen in Erscheinung getreten ist. Sie waren bisher auch eher geheimnisvoll unterwegs. Sie haben das Spiel aber schon ein paar Content-Creatern gezeigt. Und die haben sich recht angetan geäußert darüber. Das ist, sieht schon sehr gut aus, sieht schon sehr flüssig aus. Und ja, das Studio ist halt auch einfach komplett mit Veteranen am Start. Und es ist halt einfach gut und wichtig, dass eben es auch mal wieder Wettbewerb gibt bei Open-World-Rennspielen.
Ja,
definitiv. Und beim, was auch noch, es wird auch Tuning geben.
Es wird auch Tuning geben.
Genau, und Tuning, was es bei Forza Horizon nicht gibt. Unter anderem gibt es unterschiedliche Auspuffe, Unterbodenlicht.
Street Glow.
Street Glow nennen die Profis das, okay. Und
das wollte ich mal für mein Moped haben, aber das erlaubt der TÜV nicht, falls es jemand interessiert.
Aber wir wissen jetzt, dass du es zumindest versucht hast.
Ich hab's versucht, ja.
Hier RGB, das genau. Ist
also, sieht wirklich gut aus und auch da wieder, ich mag Stories in Rennspielen, auch wenn sie meistens nicht so gut erzählt sind. Worauf ich ja vor allem hoffe, weil ist wirklich, dass es eine gescheite Progression hat. Mhm. Denn das ist wirklich das, was mich an. Ich möchte in einem Rennspiel nicht mit Autos und Erfolgen zugeschissen werden. Ich möchte, und ich weiß, ich könnte das auch in Forza Horizon, aber ich möchte einfach mir auch Autos wirklich erarbeiten. Ich möchte eine Beziehung zu einem Auto aufbauen und ich möchte mit den Autos auch irgendwie was verbinden. Und das ist mein größter Wunsch jetzt auch für Klatsch.
Ja.
Und vor allen Dingen, vielleicht kriegen wir das jetzt endlich, dass wir halt auch so ein Auto, was vielleicht schon 20 Jahre alt ist, wo am besten auch die eine Tür nicht mehr richtig aufgeht und du auch sehr viel Panzertape nutzt, um damit überhaupt durch die Gegend fahren zu können. Weil in Frankreich ist es ja auch so, dass wenn Oldtimer ein bestimmtes Alter erreicht haben, die nicht mehr zum TÜV müssen. Zumindest war das vor 10 Jahren noch so. Das heißt, da könnte theoretisch alles auf dieser Straße rumfahren. Es gibt drei Sachen, wo ich ein bisschen drüber nachdenken muss. Die Forza Open World sieht natürlich auch so krass aus, weil die unheimlich viel Geld haben. Da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, ja, ich will genau das gleiche wie Forza plus Story, sondern da muss man ein bisschen gnädig sein damit. Zweitens hoffe ich, dass es eine coole Story wird. Ich erwarte kein ultra-deepes Ding, aber ich erwarte Fast and the Furious. Das fände ich geil. Was ich nicht
Fast
möchte,
and the Furious deep.
Ja, eben.
Ja.
Eben, Fast and the Furious. Weil was ich nicht will, ist sowas wie das, was NBA 2K da immer als Mission. Also dann breche ich ins Essen. Und letzte Sache, Dynamic Social Sandbox Events stehen auf Steam. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das haben sie versprochen. Wahrscheinlich heißt das, dass man die Wahl hat, eine von drei Antworten.
Hier wurde noch gefragt im Chat, was denn GameStar-Redakteure für ein Auto fahren. Der Gag an der Sache ist, ich habe noch nie in meinem Leben ein eigenes Auto besessen. Nur in Spielen. Ich fahre Fahrrad.
Also ich hatte früher, mittlerweile habe ich keins mehr. Dennis ist leider, es hat quasi hat Schlaganfall bekommen, das Auto. Also die Zylinderkopfdichtung war kaputt. Ich hatte früher einen Mazda 121 in Rot. Der hieß Horsty und der war ein Cabrio. Und ich habe ihn sehr geliebt. Er war aber schon, als ich ihn bekommen habe, bereits 18. Und dann, ich habe sehr viel getan, um ihn am Leben zu erhalten, aber irgendwann hat ihn der Zahn der Zeit dahin gerafft.
Ja, Horsty DLC für Clutch One. So, das können wir, glaube ich, hier festhalten. Clutch, das Forza für alle, denen Forza
würde schon reichen, wenn man seinem Auto einen Namen geben kann.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Also, Clutch, das Forza für alle, denen Forza nicht illegal genug ist. Conspiracy war, dass es eine Verschwörungsgeschichte erzählt oder ist es ein Automodell?
Der Opel Conspiracy. Das ist tatsächlich eine Story irgendwas.
Ah ja, okay. Ja.
Genau,
also, das ist eine Verschwörungsgeschichte.
Sie geraten wohl, die Darstellerin, also die sind ja Geschwister, die geraten wohl in den Sumpf des Verbrechens und haben wohl Geldprobleme. Und müssen da eben raus und dadurch mafiamäßig.
Es klang wie so ein Bond-Auto, so ein Aston Martin Conspiracy oder so.
Stimmt.
Ja.
Bevor jetzt jemand kommt und sagt, Ann-Kathrin, du hast nicht genug Motoröl. Ich hatte immer genug Motoröl. Horsty war gut gepflegt. Er war leider nur ein bisschen alt.
Ja. Älter geworden ist auch Fumito Ueda, der beste Freund von Dimi Hallay, zumindest was ihre Sitznähe auf dem Summer Game Fest angeht. Der hat ihn, wie gesagt, Dimi hat ihn gecamera-bombt, wenn die Kamera auf Fumito Ueda war.
Aber Dimi, vor allen Dingen auch, dass Dimi der Einzige ist, der seinen Gesichtsausdruck im Griff hatte.
Ja.
Alle anderen gucken irgendwie ja, so random und Demi nur so, hallo,
auf die
Kamera.
Bühne und Demi in die Kamera. Das ist einfach trainiert, trainiert durch jahrelange GameStar-Arbeit.
Media Professional.
Ja. Fumito Ueda allerdings ist der Schöpfer von The Last Guardian und Shadow of the Colossus. Und er hat lange nichts mehr gemacht, also lange kein neues Spiel gemacht, beziehungsweise sein jetzt neues Projekt wurde zwar schon eine ganze Weile angekündigt als Project Robot. Er spielt seit 10 Jahren, aber man wusste nicht, was es ist. Jetzt wissen wir zumindest, was es wird. Mal gucken, wie sie es am Ende spielt. Es ist nämlich ein Spiel, das Gen Atlas heißt und in dem man einen, sagen wir mal, normalen, menschengroßen Roboter spielt, also einen humanoiden, kleinen Roboter, der aber größere Roboter, die zerstört sind in so einer postapokalyptischen, endzeitlichen Welt, bisschen so deprimierenden, einsamen Welt auch, wieder neu zusammenbaut, um dann mit denen irgendwie entweder sehr große Objekte zu bewegen oder anderen großen Robotern aufs Maul zu geben.
Yeah.
Ja, es wurde auch ein Gundam-Spiel gezeigt, der Vollständigkeit halber, dass es auch Roboter geben, großen Monstern aufs Maul. Hier ist es Roboter geben, Robotern aufs Maul. Und es gibt so eine Szene, wo dein kleiner Roboter quasi einen abgeschlagenen Kopf findet und den dann zurückfliegt. Der hat halt Triebwerke, weil Köpfe von Robotern, die abgeschlagen werden, von so Riesenrobotern, können fliegen.
Ja, wie kriegst du denn sonst wieder auf den Körper
raus? Auf den Körper
fliegen können. Es war bestimmt dieser große rote Knopf, den du drücken kannst, wenn dich einer angreift. Und dann kannst du einfach mit dem Kopf raus.
Ja, es kann sein. Ja, es ist Escape-Pod
ja.
sozusagen. Genau, die Rettungskapsel. Genau, also man baut diese Roboter zusammen. Es wird auch Schießereien geben. Also du hast auch eine Waffe als kleiner Roboter, mit dem du irgendwie so Monsterchen ab oder andere kleine Wieselviecher, die da rumwieseln, abwehren kannst. Aber das Hauptding ist eben, diese großen Roboter anscheinend wieder zusammenzusetzen.
Ja, auch so leicht, ne? Shadow of the Kolossige
Variante. Ja, nicht nur leicht, man klettert ja
an diesen Riesendingern hoch.
Du kletterst an einer startenden Rakete hoch. Ja,
aber gute Laune war dem UE dann auch nie so seins, ne?
Nee, das sind halt so meditativ, bisschen deprimierende Welten. Aber ich find's immer cool. Also ja, ist doch, ne?
Ich habe auch Bock drauf. Also ja, so Roboter, die größer sind als jedes Wohnhaus, das man je gesehen hat, das lässt einen so ehrfürchtig
ja werden. Und dann gibst du ihn aufs Maul mit einem Roboter, der noch größer ist.
Ich mag alles. Ich mag so Spiele, die so Putzerfisch-Vibes haben. Also wo man selber so der Putzerfisch ist. Das finde ich immer ganz geil, weil du hast diesen Riesen. Und der könnte ja ohne dich auch nicht weitermachen. So.
Ne?
Und du hilfst dem halt. Und dann dafür könnt ihr zusammen jemandem dann auf die Fresse geben gemeinsam. Oder irgendwas Schönes machen. Das ist doch quasi cozy auch.
Ja.
Cozy auf die Fresse geben.
Ja. Ich bin gespannt, ob man mehrere von diesen großen Robotern zusammenbaut, ob man einen Roboter, Riesenroboter-Freund hat, so wie The Last Guardian, der dir dann folgt und für dich da ist.
Ich wette auf Ersteres. Warum sollten sonst die Köpfe fliegen können?
Ja, stimmt.
Ich hätte, genau, dass du immer denselben Kopf mitnimmst, oder nicht? Hätte ich gedacht.
Ja, kann auch sein.
Immer der gleiche Kopf, aber unterschiedliche Körper.
Ja, sehr praktisch, dass sie alle geköpft wurden.
Ja. Aber wenn sie im Trailer schon diesen Fokus darauf legen, dass sich Roboter unterschiedlich zusammensetzen, wären sie ja total bescheuert, wenn sie es nicht auch als Gameplay-Element in irgendeiner Form nutzen würden.
Ja. Sehr, sehr cool, dass das raus ist jetzt als Ankündigung. Sehr cool, dass Dimi den Moment genutzt hat für Fame. Gen Atlas, das neue Spiel von Fumito Ueda. Und jetzt kommen wir zum News-Ticker, denn wir sind durch mit den großen Ankündigungen dieses, wie heißt es, Summer Game Fest? Ganze Zeit Game Awards? Nee.
Großes Spiel-Event.
Das andere Ding von Jeff Keighley, das andere.
Steht hinter dir an der Wand.
Ja, Summer Game Fest, auch hinter dir. Steht hinter uns allen, steht's riesengroß an der Wand. Man müsste es nur lesen. Newsticker, was ebenfalls angekündigt, nicht angekündigt wurde, man weiß ja, dass es kommt, aber jetzt mit einem neuen Trailer bedacht wurde, ist The Wolf Among Us, zu viel Jubel im Publikum, endlich die Fortsetzung nächstes Jahr. 2027 kommt's raus. An Weihnachten rum ein Remaster des ersten Teils. Unbedingt nachholen. Fantastische Detektiv-Story-Adventures. Also das ist nicht umsonst so beliebt. Wir haben ein neues Cuphead, das kommt. Aber das ist auch noch weit weg, weil das auch einfach eine Weile dauert, bis es fertig wird. Weil es handanimiert wird. Komplett. Was sie angekündigt haben mit so einem coolen Muppet-Trailer.
Ja, total süß.
Super cool, so eine Muppet-Nachrichtenshow.
Der war so lustig. Ja. Der war so gut getimed. Ich glaube, also da war wirklich, es war auch so traurig, weil, also ich sag's nur ganz kurz, aber die die war eindeutig der bessere Moderator da. Also sie hatte mehr so Witz und Flow. Weil der Jeff ist ja immer sehr professionell und der macht nicht viele Witze. Und dann hattest du halt diese Tasse und die hatte richtig gut, die wurde auch aufgenommen. Die hatte wahrscheinlich auch Zeit, sich zu überlegen, was sie sagen will. Aber ich fand den halt schon richtig, richtig lustig.
Ja.
Sehr schön gemacht. Gibt auch ein zweites neues Cuphead-Spiel, nämlich dieses Mighty Cuphead Adventure, was so ein Mario Chiana Sisters Ableger ist, ein kleines Indie-Game. Dann Pauls Traum wurde zerstört, nämlich der Traum vom Hitman Remake. Aber es gibt Hitman Remasters.
Ja, ich hatte, es war, glaube ich, gar nicht Teil des vom Summer Games Fest, sondern es kam so nebenbei raus.
Ich wollte nur dich ein bisschen deprimieren.
Ja, danke. aber ich habe das heute Morgen gelesen und das war eigentlich meine liebste Ankündigung. Oh, Hitman, Codename 47, Silent Assassin und Contracts, also die allerersten drei Hitman-Teile, Remakes, doch nur ein Remaster. Mhm. Auf Steam kann man auch schon ein paar Screenshots sehen. Das sind halt nur von den Leveln, die halt da ein bisschen hochpoliert sind. Ja, ich nehme es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich freue mich drauf, weil ich habe versucht, die ersten Hitmans nachzuholen und das ist nicht möglich. Du kannst dir Codename 47 kannst du dir nicht mehr antun. Es ist nicht spielbar. Steuerung ist total Käse. Die HUD-Skalierung passt überhaupt nicht. Zumindest wenn man nicht mit dem Spiel aufgewachsen ist. Ich habe es gar nicht hingekriegt.
Oh. Du hast Kickerhammer gesagt, Paul.
Entschuldigung. Aber ich freue mich drauf.
Ja. So. Entschuldigung. Newsticker, nächster Teil. Wieder Paul. Monster Hunter Wilds bekommt ein Add-on nächstes Jahr. Da musst du tatsächlich ein paar Takte zu sagen. Ja. Nämlich Ascendance heißt es. Eine Massive Expansion, also eine riesig umfangreich, versprechen sie, Erweiterung. Was sagst du?
Also ich fand es kurios, dass sie dran schreiben, a Massive Expansion.
Ja, oder? Ja.
Also das ist eine weirde Tagline für einen Add-on.
Na, aber warum schreiben sie es dran? Weil es viel zu spät kommt.
Es kommt sehr spät. Viel zu spät, das ist dann jetzt halt die Frage, wenn es dann rauskommt. Das werden wir dann noch sehen. Also die Monster Hunter Add-ons sind ja eigentlich immer noch mal die zweite Hälfte des Spiels.
Ja.
Muss man wirklich so sagen.
Iceborne war ja auch so ein gigantisches Iceborne Ding.
Iceborne war genauso, da kommen dann oft noch neue Tools. Bei Iceborne war es so eine Klaue. Hier hat man so einen Raketenhandschuh, der irgendwie so, hat mich so an so eine Iron Man Rüstung erinnert. Da sieht man es, der so die Angriffe auflädt, dann kann man doller zuhauen. Ich warte eigentlich nur drauf, dass er mit dem Handschuh allein eine Monster aufs Maul haut. ich bin mal sehr gespannt. Monster Hunter Wilds hatte ja besonders das Problem, dass es in den ersten 100 Stunden super geil war. Aber von Monster Hunter erwarten die Leute halt nicht 100, sondern 500 Stunden Entertainment. Und nach diesen 100 Stunden war man halt einfach so ein bisschen durch. Man hätte dann noch weiter grinden können, hat sich aber nicht so wirklich gelohnt. Sie haben dann jetzt über die letzten anderthalb Jahre immer neue kleinere Content-Patches rausgebracht. Hier mal ein verstärktes Monster und hier nochmal eine kleine Ecke und da noch ein Event. Das war auch alles nett, aber halt nicht der Grind. Es hat der Grind gefehlt. Und jetzt mit Ascendance könnte dieser Grind wieder zurückkommen. Und es ist jetzt eigentlich an einem ziemlich guten Zeitpunkt, dass sie es ankündigen. Es kommt ja in einem halben Jahr raus. Anfang 2027 haben sie, glaube ich, gesagt. Mhm. Also kann man jetzt nochmal, Monster Hunter Wilds, das kann ich ja jetzt nochmal wieder von vorne anfangen, weil den alten Spielstand, der ist irgendwo vom Monat. Aber nochmal jetzt von vorne rein und dann im Grind bleiben. Ich glaube, es ist sehr, sehr cool, wenn du es so timest, dass du gerade mit dem Spiel fertig bist, dich auf Max-Level gebracht hast oder deine Ausrüstung auf Max-Level und dann direkt mit Ascendance in den Grind. So hat es zumindest bei den letzten Monster Huntern immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, dass das cool wird. Man hat auf jeden Fall mal schon ein paar coole neue Monster gesehen, die auch dieser Flugdrache, der andere kleinere Monster mit sich zieht in die Schlacht, auch sehr, sehr geil.
Okay, also du machst die Hoffnung, dass es tatsächlich,
ich trau's ihnen zu,
Monster Hunter Wilds wieder hochrafft, nachdem die Spielerzahlen so runtergegangen sind.
Ja, ich trau's ihnen zu. Mhm. Capcom hat die Erweiterungen waren eigentlich immer mit das Beste an den Games in den letzten Jahren. Von daher, also sie müssen jetzt auch was raushauen, aber das könnten sie auch schaffen.
Ja, so, Challenge geht an euch, Capcom. Kriegt das hin. Letzte Honorary Mention geht an Blood Message mit dem Sonder-Award für echt gutes Aussehen, für geile Grafik. Dieses chinesisch-mythologische Action-Adventure, was wir gesehen haben, sah toll aus und hat einen interessanten Twist, weil man ist ja da mit seinem Sohn unterwegs, der dann wohl auch zu einem spielbaren Charakter wird. Später, so ein bisschen wie in einem anderen Spiel, das wir nicht spoilern wollen, aber interessant.
Coole Prämisse auch, dass deine Mission ist, du musst hier eine Nachricht rüberbringen.
Ja.
Also du bist ein Bote und musst da jetzt halt durch. So habe ich das, also so habe ich die Prämisse verstanden. Finde ich cool.
Also es gibt so einen Animationsfilm, der heißt Die Schwanenprinzessin aus den 90ern. Und da sagt er zu ihr, du bist wunderschön. Dann sagt sie, aber was noch? Und das würde ich auch hier gerne sehen.
Ja, weil es ist ein bisschen, also es ist ein bisschen, was man sagen muss, bei Blood Message ist ja ein Beispiel, genau wie Black Myth Wukong und all die anderen Spiele, die wir zuletzt gesehen haben, für diese aufstrebende AAA-Industrie aus China. Ne? Also es wird mehr, ist glaube ich von NetEase auch Blood Message, also von einem Publisher, der eigentlich im Free-to-Play-Mobile-Bereich sehr groß und etabliert ist, aber jetzt halt sehr stark in diese Richtung geht, weil da ist auch Potenzial da, insbesondere auf dem chinesischen Markt. Aber es gibt halt schon jetzt auch einige davon und man fragt sich, okay, wie viele brauchen wir noch und was ist dann auch wirklich das Besondere an Blood Message? Vielleicht ja dieser Erzähltwist mit dem Kind, dass es dann deine Mission oder dein Erbe weiterführt.
Ja.
Aber das lassen wir mal weiter auf uns zukommen. Aussehen tut's toll. Und das war das Summer Game Fest 2026. Letzte Frage, die an euch geht, ist, war es eine gute Show? Jeder muss jetzt eine Wertung geben auf einer 5er-Skala. Also von 1 bis 5. 1 schlecht, 5 gut. Heiko.
Ich bin bei einer 4 von 5. Ich finde, das war eine der besten Shows, die Joss in den letzten Jahren gemacht hat. Also zumindest vom Line-Up her. Sie haben den Anteil südostasiatischer Gacha-Games massiv zurückgefahren. Ich fand es sehr erfrischend, dass er einen weiblichen Co-Host hatte, die ihre Sache, finde ich, ganz gut gemacht hat, was einfach mehr Abwechslung, mehr Frische in die Show gebracht hat. Es gab ein Virtua Fighter-Story-Spiel, das wir noch gar nicht erwähnt haben, aber das mich total angemacht hat. Also so eine alte Franchise rauszubringen, zu modernisieren. Viele neue Spiele, viel Gameplay für Summer Game Fest Showcase-Verhältnisse. Wir haben noch so 2-3 Knaller, mit denen ich nicht gerechnet habe. Die haben mir noch gefehlt für eine 5 von 5. Aber ich war konstant gut unterhalten. Und ich habe am Ende der Show gedacht, ist schon vorbei. Und das passiert mir bei Geoff Keighleys Showcases wirklich selten, dass ich am Ende denke, vorbei, sondern meistens denke ich da so nach der Hälfte, ja, könnte da jetzt auch mal vorbei sein. Also das fand ich ganz cool.
Okay.
Ich wäre auch bei einer 4. Ich fand, es gab keine Längen. Ich fand, er hat es sehr gut versucht zu timen, weil er weiß, dass die meisten Leute irgendwann abschalten. Da hat er die richtig krassen Banger ganz am Anfang gemacht und dann ganz hinten noch was nicht für alle der Banger ist, aber für die, die es wirklich mögen, ist es richtig toll. Es gab keine 700 Millionen gleichen Gacha-Games. Es gab aber auch nicht 500.000 Mal den, hier ist der Team-Shooter mit den quirky Charakteren und den Neonfarben. Let's go, guys! Und es gab auch nicht irgendwelche ewig langen, unangenehmen Leute, die irgendwelche Sachen besprochen haben. Die Auswahl der Spiele fand ich gut. Und wie du auch sagst, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es zu lang war. Und wir wissen selber, wie schwierig das ist, ein gutes Timing in eine Show zu bringen. Wir wissen, wie aufregend das ist, wenn man da steht und reden muss. Und das finde ich wirklich von den Sachen, die er jetzt gemacht hat. Es wirkte nicht so, als hätten die Hälfte der Spiele dafür bezahlt, in dieser Show zu sein, weil sie sonst nicht da gewesen wären. Ich finde, es wirkte wirklich wie ein sehr schön kuratiertes Ding mit ein bisschen Placements zwischendrin. Aber irgendwie muss er das ja auch bezahlen da in diesem Oscar-Theater. Und also 4 von 5 von mir.
Ja, das Paul. Muss ich tatsächlich noch mal ganz kurz
nicht Paul.
Sagen, weil es so süß war. Weil die Moderatorin dann noch sagte, als dieses völlig absurde Musikvideo von Sea of Remnants kam und danach noch eine Werbung für den Capcom Store, sagte sie davor, trust me, you want to stick around. Also die wusste schon, was kommt. Das fand ich sehr, sehr cool.
Paul.
Ich fand das Pacing von der Show ganz gut. Ich mochte sie als Moderatorin. Ich kann mit dem Jeff nicht so viel anfangen, aber leider man hat es vielleicht gemerkt im Talk, ich war relativ ruhig. Ich konnte mit den meisten Spielen nichts anfangen. Ich freue mich für die Leute, die sich drauf freuen. Für mich waren, also Show war gut, Spielerauswahl war nicht so toll. 3. Ja, Tendenz 2,5, aber 2 ist schon wieder schlecht. Also
mit ja. Meh. Ja. Ich vergebe keine eigene Wertung, sondern bin einfach der Advokat unseres Live-Chats an dieser Stelle, der aber vielleicht ein bisschen verwirrt hätte sein können. Denn wir haben versehentlich in der Umfrage reingeschrieben, dass wir nach Schulnoten bewerten, aber nee, 1 ist schlecht, 5 ist gut.
Ah.
Also, weil Schulnoten gehen ja bis 6, 1 bis 5. Also, wir üben das nochmal. Definitiv ist aber auch da die 4 die meistgewählte Option gewesen. Also, ich glaube, das hat einigermaßen funktioniert vom Verständnis her. Glaube ich auch durchaus halt nachvollziehbar. Hätte auch gesagt, ich meine, es war zumindest nicht Highgard am Ende. Ne? Deswegen... Kann man schon mal sagen, gab es schon schlimmere
Shows
von Jeff. Aber so ein richtiger Knaller. Ne? Nee, so ein
es
richtiger
gab keinen neuen Knaller. Es gibt kein neues Crimson Desert, auf das ich mich
so ein richtiger voll freue. Banger irgendwie. Ja, kein neues Star Wars Jedi.
Nichts. Also die sind, ja, auf die Sachen, die ich mich jetzt weiter freue, die also wusste ich schon
das
vorher.
Das waren coole Sachen, das waren coole Ankündigungen. Also, ich hab's gerne geguckt. Ich
weiß auch nicht, was die haben.
Ja. Das Einzige, was ich noch sagen muss, ich verzeih das Snoop Dogg nicht, dass sie beschlossen haben, Tupac aus dem Grab zu holen für Stranger Than Heaven.
Das schon,
weil Death Row Records ja damals schon so viel Kohle gescheffelt hat von dem Tod von diesem Menschen. Und jetzt holen die wieder raus für irgendein Spiel, was auch überhaupt nichts mit Tupac und seinem ganzen Shit zu tun hat. Und klar, der ist auch questionable person, aber der Mann ist tot, der wurde erschossen, das war eine Scheiße. Die haben daran super viel Kohle gemacht in dieser ganzen Rivalität zwischen East Coast, West Coast. Jetzt holen sie ihn wieder raus und zwar nicht für irgendwas groß, im Sinne von, wir machen gerade was im Sinne von, weiß ich nicht, philosophisch oder für Menschen oder philanthropische, sondern es ist so, guck mal hier, Videospiel. Bin ich blöd.
So. Da muss ich tatsächlich an der Stelle wirklich mal in aller Ausdrücklichkeit sagen, habe ich keine Gefühle zu. Tatsächlich nicht. Das war's vom, welche Kamera? Summer Game Fest 2026 mit unserem kurzen und knackigen Recap. Aber wir haben echt viel abgedeckt hier. Ich danke euch vielmals, meine lieben Gäste. Es war fantastisch, mit euch wie immer dieses Showcase zu recappen. We'll be right back.